Abend, der 14.12.2023 und ob ihr es glaubt oder nicht, es ist die letzte AEW-Ausgabe in diesem Jahr und ich kenne da zwei Leute, die sich ganz besonders darüber freuen und ich bin natürlich your savior, Gordon, und ich habe natürlich heute mit dabei den ersten Mann, der sich da total darüber freut, mein persönlicher Nummer 1, ja, meine Nummer 2, der weiß Ken.
Jawohl, 10 Tage vor Weihnachten kriege ich schon mein Weihnachtsgeschenk, herzlichen Dank, einfach super.
Gut, oder?
Hallo, herzlich willkommen, das letzte Mal AEW für dieses Jahr.
Ja.
Das setzt dem Ganzen schon wieder einen Dämpfer rauf, aber... Ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass ich jetzt einmal ein bisschen Pause von dem ganzen Mist machen kann, weil ich habe absolut keinen Bock mehr. Es ist einfach nur scheiße, aber wir müssen ja drüber reden.
Ja komm, wir haben 2,5 Wochen danach Pause. Das ist doch echt mal nicht schlecht. Und natürlich auch wieder mit dabei unser Bodyguard Kato, dem es endlich wieder besser geht.
Freude, schöner Götter, Funken, nie mehr AEW für dieses Jahr. Einen wunderschönen guten Abend, liebes Champion Talk Universe. Ja, mir geht's wieder besser. Kleine Magen-Darm-Verstimmung gehabt. Mir geht's wieder gut. Und ja, letztes Mal AEW. Weiterhin in der Hoffnung vielleicht, dass sich Tony Khan vielleicht einen guten Jahr, einen Neujahresvorsatz aufschreibt und wir irgendwo hinklippt, wo er es jeden Tag sehen kann, dass er vielleicht mal seinen Scheißdreck zusammenkriegen soll und vielleicht, dass er auch mal ein paar Referees austauschen soll. Nur mal so als Hinweis, über was wir uns heute alles aufregen werden. Ich freue mich trotzdem. 8 Zuschauer sind hier schon am Start. Thorsten ist am Start, David Zwiantowski, Hitim, Deus und der Kampfdackel. Ja, der Kampfdackel ist am Start. Schön.
So, wir gehen direkt rein in die Rampage-Ausgabe. Habt ihr beide Rampage geguckt? Ken weiß, ich hab's nicht geguckt.
Ja, ich hab's nicht geguckt.
Ich hab auf deine Empfehlung zumindest in den Main Event reingeguckt und war positiv überrascht.
Das ist richtig. Der Main Event war ganz gut, den Rest konnten wir eigentlich wieder vergessen. Also, wir gehen rein. Ja, ja. Es ist Rampage Nummer 122 aus dem Bell Center in Montreal, Quebec, Canada. 8. Dezember 2023. Tapings waren natürlich am 6.12. am Nikolaus vor 5300 Zuschauern. Und ja, es ging los mit diesem Match hier. AEW International Championship. Orange Cassidy verteidigt seinen Titel gegen Angelico. Ja, gut.
Den also. Gibt's noch.
Der Undercard-Titel. Unglaublich. So, ja, und dann haben wir natürlich wieder ein absolutes Pfeifen-Match. Also, warum Angelico überhaupt einen Title-Shot bekommt, wissen wir alle nicht. Das ist wahrscheinlich einfach nur
warum nicht?
So. Ja, genau. Warum nicht? Genau. Ne? Wird einfach so aufgesetzt und keine Ahnung. Also, give it to him, baby. Und ja, dann gab es so Wannabe-Chain-Wrestling am Anfang. Das war aber sogar ganz okay, muss ich tatsächlich sagen. Da war es noch nicht scheiße.
Also, es ist eigentlich schlimm, wenn man eigentlich schon sagt, da war es noch in Ordnung und da war es noch nicht scheiße. Ich habe ein ganz mieses Gefühl.
Hier geht's schon los. Da kam dann erstmal so, dass er sich damit hingerollt hat und mit ihm dieses Foto für die Kamera gemacht hat. Da habe ich dann schon gedacht, okay, ja, gut, kann man noch irgendwie rein. Und dann kam schon wieder der Hände in die Hosentasche. Scheiß. Das kann er auch einfach mal lassen. Das ist einfach so abgenutzt, der Müll.
Das ist ein Stick. Everybody has a Stick.
Dann, jetzt pass auf. Ich habe die Szene bewusst eingefangen im Bild. Also, Angelico nimmt ihn aus dieser Situation, schmeißt ihn in die Ringecke. Ihr seht, wo Angelico steht. Mitte des Rings.
Yeah.
Cassidy rollt sich ab wie Ric Flair über das Top Rope, geht übers Top Rope. Wo ist Angelico? Immer noch in der Mitte des Rings. Jetzt rennt er los, um dann Cassidy im Turnbuckle zu verpassen. Cassidy ist schon auf dem Apron und er rennt einfach weiter in den Turnbuckle.
Million Dollar Corporate League.
Ja, weil er gedacht hat, dass Cassidy in der Ringecke bleibt, weil er ja so faul ist.
Ja, Dann kam hier so ein ganz toller Spot. Cassidy rennt los und Angelico macht so bei seinen Beinen.
Oh, der neue Mortal Kombat Fußfeger, jetzt mit dem Arm.
Ja. Wahrscheinlich, aber weil er ein Boxer ist, der hat keine Kicks.
So. Ah ja, genau.
Und dann das Bild wurde doch zusammengeschnitten, oder?
Was, das hier?
Ja, das...
Nee. Das war tatsächlich so, Cassidy kriegte dann einen Tritt in den Arsch, glaube ich, und dann war er sauer. Und stell sie wieder hin, Hosentaschensport, Whip in, dann gibt es einen Shotgun-Dropkick, eben das Übliche. Dann, hier weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was da passiert ist. Da ist er, glaube ich, irgendwie dann nur hingefallen. Dann hat Angelico wieder versucht, ihn irgendwie wie eine Pretzel zu verbiegen. Das hat aber nicht so gut geklappt. Dann ging es nach draußen, da hat dann Serpentico mal kurz eingegriffen. Dann hat Angelico einen Fistbump gemacht mit Matt Menard am Kommentatorenpult. Dann gab es die Kicks von Orange Cassidy gegen sich selbst von Angelico. Es gab die dämliche Faustablauffolge. Es gab einen Backsuplex, der war noch ganz okay. Beachbreak. Dann hält Serpentico ihn fest, wie wir hier sehen. Und daraufhin kriegt Orange Cassidy einen Big Boot ab. Das Match ging ab diesem Zeitpunkt schon wieder viel zu lange, denn dafür, dass Orange Cassidy ja der overpowerte International Champion ist, braucht er halt 500.000 Jahre, um einen Undercarder wie Angelico zu besiegen. Vollkommen lächerlich. Dann hatte Serpentico ja, wie gesagt, eben ihn festgehalten. Dann hat Danhausen eingegriffen, ihm die Beine weggezogen und hat in die Kamera gesagt, I didn't do anything.
Ich kann Danhausen nicht böse sein, also fand ich, kann man das machen.
Dann kam wieder ein ziemliches Timing-Desaster. Serpentico will anrennen, Danhausen geht zur Seite und Serpentico fliegt raus. Da war Danhausen auch mindestens eine Sekunde zu früh weg. Dann cursed Danhausen hier Angelico. Angelico setzt einen Haltegriff an, aber Cassidy will nicht aufgeben. Dann kommt Cassidy zu Danhausen, der den Referee aufklären will. Und Serpentico nimmt ihn hier in Sleeper. Dann haut Serpentico, oder beziehungsweise will Serpentico zuhauen gegen Cassidy. Und dann haut Danhausen ihn in den Hoden.
Das ist ja voll witzig.
Ich revidiere, oder? Ich mag Danhausen nicht mehr.
Ja, und dann gibt es hier irgendwie einen Roll-Up, der auch nicht so wirklich funktioniert hat. Und dann kommt aus diesem Roll-Up heraus der Orange Punch, 1-2-3. Und ja, Cassidy gewinnt. Wieder mal ein Haufen Blödsinn und timingtechnisch zeitweise ein absolutes Debakel. Ich habe wieder nur gedacht, Leute, es ist nicht wahr. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr die Qualität bei Rampage fahrt, könnt ihr die Show auch einfach einstampfen.
Wie lange hat dieses Match gedauert?
11 Minuten 46.
Das sind genau 11 so Minuten 46 zu lang.
Erklärung angefühlt.
Also, ja. Das sind 11 Minuten 46 zu lang.
Nee, ich wollte einfach nur mal komplett darauf eingehen, was eigentlich alles schief läuft in dieser Nummer. Das geht halt einfach gar nicht. So, da haben wir Abaddon und die tritt an gegen Trish Adora. Rampage Record 0-1.
Ja, wow. Wer wird da wohl gewinnen?
Ja, ich meine, Trish Adora, die ist schon, ne? Die ist schon richtig gut. Und dann gibt's irgendwie einen Punch und dann guckt Adora ganz komisch, als Abaddon sie anschreit, guckt Adora so, ich denke, die Leute sollen Angst vor Abaddon haben, was denn du?
Ja.
Ja, gut, aber Trish Adora nimmt's halt nicht ernst, so wie alle anderen auch. Und dann nimmt sie das Scary Girl, vor der alle Angst haben, außer vielleicht Julia Hart, greift sie an ihrem Arm und reibt ihr ihren Arsch ins Gesicht.
Ja.
Abaddon soll der ernsthafte Dämon sein, vor dem Hikaru
genauso Shida... Genauso hat Nancy damals Freddy Krüger besiegt, indem sie ihren Arsch in seinem Gesicht gerieben hat und ihm seine Kraft genommen hat, weil sie keine Angst hat.
Moment einmal, welchen Nightmare on Elm Street hast du dir da bitte gedownloadet? Ich glaube, du hast dir den falschen gedownloadet, mein Freund. Das war der von Brassers, glaube ich.
Oh. So.
Alter.
Aber das erklärt auch den Penishandschuh. So, also ja. Auf jeden Fall, sie reibt, also ungelogen, wir müssen uns das nochmal reintun. Hikaru Shida hatte zwischenzeitlich, als sie Champion war, eine Fehde gegen Abaddon und Angst vor ihr. Aber Trish Adora, die Jobberin, reibt ihren Arsch im Gesicht der Dämonen.
Ja, weil... Nee, ich habe keine Erklärung dafür.
Much more to say, there isn't. Abaddon verkloppt sie dann. Dann gibt's nochmal Knee-Lift von Trish Adora, was auch schon wieder viel zu viel ist, weil Trish Adora ist keine AEW-Wrestlerin so. Ist mir auch vollkommen scheißegal, ob sie irgendwie regelmäßig bei Ring of Honor arbeitet oder sonst irgendein Quatsch, keine Ahnung. Sie ist hier ein Jobgirl und sie hat dafür ein paar auf die Fresse zu bekommen und nicht so eine Scheiße zu machen. Dann gab es Knee-Lift, dann gab es die Black Dahlia, 1, 2, 3, dann geht mal wieder Licht aus in der Halle und dann steht wieder Julia da.
Ja. Tja, Kampfdackel.
Ja, Kampfdackel. Du musst nicht hundertprozentig, wir haben ein Weihnachtsgeschenk für euch. Ja. Ich kann vorwegnehmen, wir haben für euch ein Weihnachtsgeschenk. Das ist so.
Auf jeden Fall. So. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde ja, eine kleine positive Geschichte hier herauszuziehen. Ich finde es mal zumindest schön, dass es sowas wie eine Fehde gibt um anscheinend einen Titel.
Ja.
Und es dazu auch noch eine Erklärung gibt.
Von der völlig falschen Seite aus. Nicht der Champion soll sich den Gegner aussuchen, sondern umgekehrt.
Ja. Vor natürlich.
Allem ist so geil, Julia Hart geht dann hin, legt ihren Titel auf den Boden und sagt, ja, hier. Und dann geht Abaddon dahin und streichelt den und bla. Und ich so, what?
Ja.
Und die Erklärung ist von Julia Hart, ich finde Abaddon voll interessant.
Ja, schauen wir mal. Das war ein bisschen sehr seicht. Aber es ist zumindest etwas, was man Story vielleicht bezeichnen kann. Vielleicht.
Hier guckt Julia Hart so ein bisschen auf so ein kleines Hündchen runter, oder? So.
Oh, ja, ich glaube, so sieht sie auch, Abaddon. So ein kleines Hündchen zum Spielen.
Das wäre ja wenigstens witzig, dann sollen sie es aber auch so aufbauen. Und dann kann Abaddon gerne, meinetwegen ins House of Black und erstmal wie der tollwütige Hund da irgendwie die Damen-Division alle machen. Und wer Abaddon besiegt, darf gegen Julia antreten.
Wer weiß.
Aber hey, das wäre ja eine Story.
Ja. Da, dazu das. Kommen wir noch. Lass das hier.
Weg. Das ist ja ekelhaft.
David Swiankowski schreibt, ihr könnt ja ein AEW Best of 23 über die Feiertage bringen. Habt ihr Bock, Jungs?
Nein.
Ach ja, komisch. So.
Wenn jetzt die 707 Abonnenten, großes Dankeschön, alle Patreons werden, dann vielleicht. Dann kann ich darüber nachdenken. Nee,
dann nicht vielleicht, dann definitiv.
Ja.
So.
Ich will mir nicht nochmal alle Shows von 23.
Also, für unsere Fans und für unsere Patrons würde ich das natürlich machen.
Ja. So, und dann, dann verschwindet Julia wieder und ihr Abaddon kriegt einen halben Wutanfall und bla im Ring. Wo bist du? So, dann kommt die Don Callis Family raus. In diesem Falle Powerhouse Hobbs und Konosuke Takeshita. Und die treten an gegen Matt Sydal und Christopher Daniels. Und als Ken die beiden gesehen hat, hat er ja schon wieder überhaupt keinen Bock mehr, das weiß ich. So, und dann Powerhouse Hobbs schmeißt natürlich Daniels ein bisschen rum und dann gibt es von Takesh dann ein paar aufs Maul und dann gibt's einen Senton und der war ganz schön hier, der Sidekick, den er erst unten ansetzt und dann oben trifft, das hat der ehemalige Evan Bourne ganz gut gemacht. Es gab einen ganz netten Konter auch hier mit dem Armdrag und so weiter und so fort. Dann nimmt er ihn auf die Schultern. Es gab eine wunderschöne Clothesline, die sah richtig gut aus. Die hat auch Evan Bourne wirklich gut gesellt. Dann gab es einen Vertical Suplex, Backbreaker von Powerhouse Hobbs, dass man mit Takeshita und Powerhouse Hobbs auch nicht mehr macht als diese Job-Matches die ganze Zeit. Verstehe auch mal, wer will. Dann gab es noch, glaube ich, einen Spin-Kick und dann irgendwann ist Hobbs dann durchgedreht. Dann gab es Clothesline, gab es den Spinebuster und der Spinebuster scheint jetzt nicht mehr der Finisher zu sein, sondern stattdessen der World's Strongest Slam.
Das ist schade. Die Spinebusters von Hobbs sehen nämlich sehr gut aus immer.
Ja, aber, ja gut, kann ja sein Trademark werden, das ist ja auch in Ordnung. Und der heißt jetzt, glaube ich, The World's Most Dangerous Slam.
Ja.
Ne? Und dann haben sie natürlich gewonnen, was natürlich vollkommen klar war, auch ein bisschen langweilig. Und leider habe ich es irgendwie so im Urin, dass das auf eine Fehde mit Mark Henry hinausläuft, oder?
Fresse!
Ja. Ach, wir haben Big Show schon wieder im Ring gehabt, warum nicht auch noch Mark Henry?
Eben. Genau, dann kann er dann ja auch nochmal wieder über eine Windschutzscheibe Body Slam und dann.
Ja, und dann sind wir auf jeden Fall vorbereitet, wenn Ric Flair gegen Sting antritt.
So, dann sehen wir das Cringe-Video des Abends. Action and Ready und Top Flight. Oh, versuchen eine Promo zu halten.
Oh Gott.
Und dann sagen sie am Schluss irgendwie: Ja, you want to go up against the Double A and Top Flight? Und ich so. Also so aufgesagt. Und dann sagt, glaube ich, Dante Martin: Yeah, you either step up or fly away. Ich dachte,
Jungs,
verpisst euch.
Die
verpisst euch einfach. Aber seien wir ehrlich, bei eurem nächsten Match verletzt sich irgendwie so wieder einer von euch pfeifen und dann ist wieder einer für ein Dreivierteljahr weg.
Also ja, das kann gut passieren. Ja, das kann gut passieren, weil Foreshadowing, das nächste Match, was diese drei Fritz-Piepen haben, ist gegen Penta El Zero Miedo, Comanda und El Hijo de Vikingo bei Rampage. Und ich werde es mir nicht ansehen, aber ich bin mir sicher, dass es dort wieder einen Verletzten geben wird.
Ja, Thomas Leopold schreibt hier Promo aus der Hölle. Das ist richtig, die war echt nicht gut. Also wenn ihr euch nochmal angucken wollt und lachen,
nein,
viel Spaß. So, sind wir im Main Event und der war gut. Das war wirklich gut. Das war ein Continental Classic Blue Group Singles Match zwischen Brian Danielson und diesem Mann hier, Daniel Garcia. Und das war ein wirklich gut, hart geführtes Match, wo ich glaube Matt Menard auch wieder am Kommentatorenpult war und ein bisschen Daniel Garcia angefeuert hat. Was auch vollkommen okay war. Da war ordentliches Mat-Wrestling dabei, ordentliches Chain-Wrestling, wie wir hier sehen. Viele Kicks auch. Also, Alter, Brian hat ihn teilweise echt zusammengestifft, den Jungen. Also wirklich, da gab es wirklich einige harte Kicks an den Oberschenkel. Und dann hat Daniel Garcia aber auch mal ausgeteilt. Der hier war zum Beispiel echt schön. Tree of Woe Dropkick genau ins Schnäuzchen. Und dann gab es einen schönen Release German Suplex, dann gab es den Butterfly Bridge Hold, das war auch gut. Ja, dann haben sie den Aufroller versucht und da hat Brian ihn natürlich festgehalten, ihm dann ins Gesicht gekickt. Dann gab es die Hammer Elbows, die gab es dann von Daniel Garcia später zurück. Dann gab es einen Roll-Up-Pin-Versuch gegen Daniel. Es gab einen heftigen Kick in seine Fresse, wie man hier sieht. Da macht er schon vorher die Augen zu, als wenn er niesen müsste. Ne? Haschi! Weil er sein Bullshit-Alarm angegangen ist. Aber das ist ja vollkommen klar, Daniel, denn dein Bullshit-Alarm geht natürlich an, weil du ja bei Rampy bist. So, und dann gab es die Yes-Kicks. Es gab einige harte Chops. Ja, den Back-Suplex. Oh, ich habe ziemlich viele Bilder aus dem Map, sehe ich gerade.
Ja, wenn es das einzig Gute war.
Triangle-Choke und harte Schläge. Dann hat Brian Danielson, das war übrigens witzig hier, hat Brian Danielson sich feiern lassen und das Publikum hat ihn ausgebuht. Die waren wirklich auf der Seite von Daniel. Das war gar nicht doof.
Cool.
Ja, das war gut. Und dann wollte Daniel natürlich den Dragon Slayer ansetzen und dann hat aber Brian ihn da festgehalten, hat ihm einen Piledriver verpasst, das hat aber nichts geholfen. Daniel ist wieder aufgestanden, hat ihm dann nochmal ins Gesicht gehauen und dann muss er tanzen. Aber Brian Danielson hat gesagt, I don't feel like dancing! Und ist im Running nie ins Gesicht gesprungen. Und ja.
Und dann, 1, 2, 3.
Nee, das hat nicht gereicht. Und er hat ihm nochmal in die Schnauze getreten und dann gab's
Bingo.
Ja, das ist not a bingo. Und dann gab's den Lebel Lock.
Kick out Bingo.
Und aus dem ist dann Daniel Garcia nicht mehr rausgekommen.
Ja, ich meine, dass die beiden gute Matches gegeneinander führen können, das wissen wir aus der Fehde damals, Garcia gegen Bryan Danielson, die leider das völlig falsche Ende hatte, weil anstatt ihn zum Blackpool Combat Club zu holen als Newcomer, nee, er muss in die JSA und da durfte er
teilnehmen. Oh ja, musst du mich daran erinnern.
Das tue ich jetzt, weil da haben sie mich angefangen, ihn zu beerdigen, Daniel Garcia. Tut mir leid, das war der Anfang von Ende für ihn.
Ja. Wir kommen das jetzt sowieso so vor, als ob sie jetzt Daniel Garcia sowieso neu starten wollen, beziehungsweise müssen ihn neu starten.
Der hat das reagiert ein bisschen auf ihn, wenn er seinen Tanz macht.
Ja, er ist schon ein bisschen over bei der Crowd. So ist es nicht. Also, und jetzt muss halt, er hat jetzt eine Losing Streak. Er muss jetzt entweder geht er jetzt für ein paar Wochen weg und kommt dann gestärkt zurück und man macht dann was aus ihm. Was fange ich an? Was fange ich eigentlich an?
Genau, was fängst du eigentlich an?
Ja. Aber ja, Match war super. Also, generell alle Matches von Danielson in dieser Woche waren, finde ich, gut. Auch das, was noch kommt. Generell, wrestling-technisch war bei Collision und bei Dynamite eigentlich, ja, okay, sagen wir bei Collision und, glaube ich, ein Match bei Dynamite war wieder gut. Wrestling-technisch war es gut. Aber wieder
das Problem. Ich habe schon tausendmal gesagt, ja. Wrestling selber ist auch nicht das Problem bei AEW. Nee. Es ist das draußen herum. Und ich habe schon tausendmal gesagt, ich werde es wahrscheinlich auch noch mal ein paar Millionen Mal öfter sagen, solange die Story hinter einem Match nicht stimmt, kann das ein 10 von 20 Sternen sein oder was weiß ich. Das beste Match der Welt, wenn die Story dahinter nicht stimmt, interessiert es mich nicht. Ja. Und davon haben wir leider 1000 Millionen welche. Was weiß ich.
Was haben wir jetzt hier schon für ein Bild?
Oh, ja, warte mal. Ich bin hier gerade am Hin- und Her-Switchen, weil...
Ah, okay. Dann reden wir noch ein bisschen weiter. Ich wäre schon mal froh, wenn, und das ist auch schon Ausblick auf Dynamite, wenn die Referees bis 3 zählen könnten. Oh. Das wäre schon mal schön.
Gut, da bin ich doch nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist.
Alter, ich habe das 3-mal zurückgespult. Ich habe sogar dann drin in den Bildern. Das darf nicht sein. Und wenn es passiert, dann zieht durch und ringt und läutet die Glocke.
Ja, das geht ja nicht.
So, warte mal. Die Dia-Show hier gerade nicht. Deswegen muss ich jetzt gerade mal kurz einmal umdisponieren. So.
Ja, sollen wir zuerst Dynamite machen?
Nee. Das war mal nett.
Wir wollen schön in der Reihenfolge bleiben.
Genau.
Ja, wir sind hier nicht bei den Hottentotten.
Ja, genau. Ne? Wir sind ja Profis. Zumindest wollen wir das sein.
Was?
Irgendwann mal.
An dieser Stelle einmal Dankeschön an 14 Zusehern bei uns im Chat. Thomas Leopold ist am Start, David Zwiętowski, Andrew Basket ist auch hier, Mike Stoll ist auch hier. Ja. Jetzt mal eine Frage in den Chat, während wir hier noch ein bisschen rumbasteln. Schaut ihr eigentlich aktiv noch AEW oder lässt ihr euch einfach nur von uns hier berieseln und quasi von uns der allwöchentliche Rapport? Das würde mich jetzt mal interessieren, ob jetzt hier auch wirklich noch Leute sind, die sagen, ja, ich schaue mir das an und vielleicht sogar, hey, es gefällt mir eigentlich, was dort passiert. Oder ist es wirklich so, dass ihr... nur wegen uns hier seid.
Ja, das ist eine gute Frage, ja.
Ja. Wieso selber gucken, wenn man sich auch anhören kann?
Also ich persönlich würde es wahrscheinlich auch so machen. Ich würde mich am Donnerstagabend mit was zum Knabbern und ein Getränk vor dem PC hauen oder im Best-Case-Fall sogar vor dem Fernseher und ja, dann das anhören. Herr Kampfdackel schreibt es schon. AEW verfolge ich nur über euch. Thomas Leopold schreibt manchmal, aber euer Schmerz zu sehen ist lustiger. Ja, danke schön. Du mich auch. Ich hab dich auch ganz lieb.
Sehr schön. Super. Dass sie sich an uns aufgeilen, was das angeht.
Oh. Ja, das ist so klar.
Es gibt nichts Schöneres als Leute, die Schmerzen leiden.
Ja.
Wir müssen das hier umbenennen in Champion Talk,
ja,
Saw Talk oder sowas.
Ja, der Sword Talk.
Jetzt kann es weitergehen hier. So, Collision Nummer 26. Wunderbar. So, aus Montreal, Quebec, Kanada. Tapings auch natürlich wie gerade eben. Wir haben 8. Dezember ausgestrahlt und, nee, stimmt gar nicht. Die Tapings waren am 5.12. sogar vor 3.300 Zuschauern nur. Und ja, da geht es dann auch los, wieder mit den üblichen Promos, weil Ethan Page muss ja natürlich sofort Kenny Omega herausfordern und bla. Macht ja auch total Sinn und überhaupt. Ja, Claudio ist sauer und will gegen Eddie Kingston ran und bla. Und das ist dann auch direkt der Opener. Eddie Kingston gegen Claudio Castagnoli.
Und das Match war gut.
Ja.
Das kann ich gleich vorweg sagen.
Das stimmt. Ja, es gab einen Back-Suplex hier, dann gab es einen Slam, es gab den Ansatz zum...
Ja, der Neutralizer wurde sogar durchgeführt.
Ja, genau.
Der Neutralizer kam sogar, da gab es einen Double Storm. Also, was mir so gefiel an diesem Match, ist, dass es kein typisches Eddie Kingston-Match war, was auf reinem Strong-Style-Stil basiert ist. Ja. Es gab am Anfang richtig schönes Move-Wrestling, also es ging sofort mit Moves los. Es gab den Big Swing, es gab eben einen Neutralizer, es gab hier einen wunderschönen Sharpshooter. Die Aktion hier war leider absolut unnötig. Die Moxleyschen Rückenkratzer, der Superplex dafür sah richtig gut aus. Dann kamen natürlich die Jobs, die aber sowohl von Claudio als auch von Eddie gut aussahen. Crossface, die Backfist traf, aber Claudio kickte aus. Und das fand ich auch sehr gut. Da ging es ein bisschen hin und her. Und dann gab es den Einroller, zuerst von Claudio, und dann rollte aber Eddie Kingston retour ein und 1-2-3, das war's.
Ja.
Und das finde ich gar nicht mal so schlecht, dass quasi jetzt Eddie, glaube ich, hat zweimal verloren oder so. Und dass er jetzt quasi jetzt noch ein bisschen eine Hoffnung trägt, dass er vielleicht sich doch noch zurückkämpfen kann irgendwie, dass er noch vielleicht ins Viertelfinale kommt bei diesem Turnier.
Richtig.
Alles in bester Ordnung. Storyline,
Viertelfinale haben wir da auch noch. Meine
ja, natürlich.
Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Regeln von diesem Turnier sind, weil die ja nie erklärt worden sind.
Ja.
Die sind uns einfach vorgeschmissen worden und irgendjemand hat mir gesagt, das gibt es in Japan auch. Und weil ich ja im Gegensatz zu der AEW-Crowd nicht unbedingt regelmäßig japanisches Wrestling gucke, bin ich natürlich voll vor den Kopf gestoßen, was das angeht.
Nee, aber es erscheint, die ersten zwei kommen dann weiter und dann, glaube ich, gibt es Viertel- oder Halbfinale, glaube ich. So in der Richtung habe ich das verstanden, wenn ich die Moderatoren richtig.
Naja, es muss ja hammerlang sein. Es donnert ja durch bis zum Finale bei 30. Dezember, World's End.
Jo.
Deswegen. Und aber habe ich vorhin schon, als wir Dynamite geguckt haben, gesagt: Alter Schwede, der Scheiß läuft jetzt schon seit 4 Wochen. Seit 4 Wochen dieses Scheiß-Tournament in allen 3 Shows. Die Leute, lasst es. Du kannst ein Tournament über höchstens 3 Wochen machen in einer Show. Das langt.
Hatten wir nicht mal sogar jemanden im Chat, der irgendwie gesagt hat, yo, G1-Tournament für Arme?
Ich habe das mit dem G1, glaube ich, angebracht und dann gab es wirklich, glaube ich, eben irgendjemanden im Chat, der gesagt hat, so, ja, das ist G1 auf Wish bestellt.
Ja.
Ist es leider. Es ist ans G1-Tournament angelehnt, wo natürlich großartige Wrestler teilnehmen. Aber hier, das funktioniert vielleicht in Japan, und man wird es hier etablieren. Nee. Ich meine, wenn das Turnier vorbei ist, ich kann jetzt so sagen, es hat 2, 3 Wrestler hervorgebracht, die jetzt ein bisschen mehr Standing haben. Aber ansonsten nicht viel. Und vor allem für den Kollegen hier, für Moxley. Er kann noch so viel Promos jetzt dann pro Woche halten, so wie jetzt hier auch wieder. Ich kaufe ihm die Scheiße einfach nicht ab. Der Typ hat bei mir Go-Away-Heat leider.
Ja, und es ist halt auch einfach so, er hält ja auch für niemanden. Ne? Das ist ja halt auch immer so das Ding. Und jetzt kommt halt eben auch, ja, Rush, ich hatte keine Angst vor dir. Und jetzt vor Strickland, vor dir habe ich auch keine Angst und überhaupt und bla bla bla. So. Und dann ist Hook da und soll irgendwie über Wheeler Yuta sprechen und dann kommt Wheeler Yuta dazu und sagt, ja, du bist doch nur ein Paper-Champion und bla, und dann sagt Hook, ja, und du trittst Shibata in die Hoden, um den Titel zu gewinnen, und dann sagt er, ich bin jetzt aber ein mehrfacher Champion und dein Titel interessiert doch überhaupt niemanden.
Und da hat er recht.
Beide Titel interessiert kein Schwein.
Ja.
Der eine Titel ist aus dem Arsch gesaugt und der andere ist von Ring of Honor, was keine Sau interessiert.
Ja. Und dann sagt Wheeler Yuta plötzlich, ja, weißt du was, wir haben jetzt ein FTW Rules Match. Und ich habe gedacht, oh. Und man weiß nicht, wann das stattfinden soll. Man weiß nicht, ob der FTW Belt on the line ist. Man weiß wieder gar nichts. Es ist einfach nur
FTW Rules. Und wenn du ein wahrer AEW-Fan wärst, wüsstest du sogar die Regeln jetzt schon.
Ja.
Es ist ein Hardcore-Match.
Kurzum, es ist ein Hardcore-Match wie immer. Ja.
Genau. Ja.
So.
Ein Deathmatch.
Ja, komm. Ja,
wir haben auch schon lange kein Blut mehr gesehen. Wird höchste Zeit.
Ja, dann kommt Willow Nightingale raus und die tritt an gegen Mercedes Martinez, weil die ja irgendwie offensichtlich auch eine knallharte Fehde miteinander haben. Das hat sich wohl auch vieles bei Ring of Honor abgespielt, aber wie auch immer, so wie we don't know. Es waren halt einfach immer nur Promos, jetzt treffen die beiden dann aufeinander. Dann gab es ein DDT von der Ringabsperrung. Was war das hier? Eine Clothesline, die ins Leere ging, oder was?
Ja, da ging eine Clothesline ins Leere und da kam dieser gar nicht mal so gute Bulldog danach.
Ach ja, genau.
Ja.
So, dann ging Diamante zu Boden.
Da ging Diamante zu Boden, genau. Und da
Der war gut. Daran erinnere ich mich. Das war ein Fisherman's Buster von Mercedes gegen Willow. Der sah gut aus. Dann hat sie Willow nochmal ausgehoben. Willow hat es versucht mit einem Small Package. Das hat natürlich nicht geklappt. Was ganz cool war, war, dass die Crowd irgendwann drin war und dann auch für Willow gechantet hat. Dann gab es hier Mercedes Martinez, die sie irgendwie attackt mit einer, was war das?
Mit der kleinsten Leiter, die sie unterm Ring finden konnte.
Ah ja, genau, das war eine Leiter, ja.
Ihr Hornswoggle-Leiter, ja, genau.
Ja.
Nee, so, die dann, Johnny TV-Leiter.
Ja.
Mit der macht er normalerweise Moonsaults vom Babe.
Wo ist eigentlich Johnny TV hin?
Achso, ja, genau, warte mal, stimmt. Da hatte Willow hatte gewonnen, ne, mit dem Small Package. Jetzt fällt es mir wieder ein. Genau, sie hatte gewonnen und dann wurde sie nochmal attacked und dann mit der Leiter und deswegen steht nämlich auch der Referee draußen. Paul Turner. Und dann kommt nämlich Chris Statlander. Ich glaube, die kommt sogar durchs Publikum, ne? Und,
ja, die kommt durch, ja.
Ja, guck mal, das war, wir haben die Show am Montag geguckt und es ist alles so vergessenswert, dass ich vieles nicht mehr weiß einfach. Tut mir leid.
Und geh nochmal zurück.
Ja.
Ja. Um die Frage des Zuschauers zu beantworten, der Women's Tag Titel Fragezeichen hochhält. Nein!
Achso, ja.
Wollte ich nur mal klar.
Oh, da scheinst du eine feste Meinung zu haben. Lass uns da mal drüber diskutieren. Ich bin mir ziemlich sicher, nach einer guten Diskussion unter Gentlemen kann ich auf deine Meinung ändern.
Ja.
Ich kann dir in die Hoden treten, das ist mein Gentleman-Getalke dann.
Fuck you.
So, dann haben wir René. So,
I have a bone to pick with you.
Ja. René Paquette haben wir dabei, mit Matt Menard und Angelo Parker und Jake Hager.
Das beste Ding war, Jake Hager geht immer noch auf diese scheiß Mütze ein. Das Ding war niemals witzig, es wird niemals witzig sein, aber scheißegal. Wir reiten es jetzt zu Tode, wie diese billige Nutte, die wir bei Tony Khan im Keller gefunden haben. Jeder darf mal. Und wir sparen auch noch Geld.
Wir haben natürlich keine Nutten bei Tony Khan im Keller gefunden, nur um das gleich klarzustellen.
Nein, das war die Polizei.
Ja, so. Und das war natürlich ein Witz von Ken. So, und dann,
es gilt die Unschuldsvermutung.
Dass hier weiter deine Kamera voll gerotzt hat, das war das alles wert.
So. Gut, also auf jeden Fall, dann reden Sie nochmal über den Head und Jake Hager kann das nicht aushalten. Habt ihr übrigens gesehen, Jake Hager war jetzt gerade bei Dr. Bo Hightower, ne? Und da war der Typ echt sympathisch und auch irgendwie charismatisch, ne? Und ich habe drunter geschrieben, wenn Jake Hager doch einfach diesen Charakter bei AEW hätte, dann wäre er vielleicht auch was. Und ich habe innerhalb von einer Minute den Daumen nach oben bekommen dafür.
Ja. Wahrscheinlich von Jake Hager persönlich.
Da, Toni, liest du den? Kannst du das lesen? Ja! Ja, und, da ja, wird's.
Sagt er, ich komme heute Abend nicht mit euch raus, so bla bla bla. Und dann sagen Matt Menard und Parker sagen dann, ja, wir sind ja hier heute vor dem heimischen Publikum und überhaupt und bla. Und dann kommen die Outcasts dazu. Anna Jay hängt jetzt offensichtlich auch mit denen rum. Also vielleicht haben sie mir ja zugehört und Anna Jay geht jetzt zu den Outcasts oder was weiß ich nicht was. I don't know. Aber auf jeden Fall will dann humpelt Angelo wieder mit Ruby rum und dann wird er weggezogen. Und ja, ist eigentlich auch immer dasselbe. Dann sehen wir Swerve Strickland backstage und der sagt hier, ich
bin... Er hält eine kurze Promo fürs Turnier.
Ja, ich bin der Leader im Continental Classics und weißt du, John Moxley, du bist hier der Blutgeier und überhaupt und du machst allen möglichen Hardcore-Scheiß und weißt du was? Ich auch. Und deswegen werde ich dir natürlich am Mittwoch bei Dynamite zeigen, wo Marcel Bartel den Most holt.
Wäre das nur passiert. Und wäre das nicht passiert? Oh Gott, ja, ich hab's vergessen.
Wardlow raus. Und der tritt an gegen Willie Mack, der ja einen Collision-Singles-Rekord von 0-1 hat. Und ja, Willie Mack ist eigentlich gar nicht schlecht am Mikrofon. Und wie gesagt, ich sehe ihn immer noch so als so eine Art modernen Junkyard-Dog. Ja, der versucht dann ein bisschen was, aber Wardlow powerbombt ihn und powerbombt ihn nochmal und powerbombt ihn nochmal. Und dann lässt er ihn liegen und sofort sagt wieder der Referee, ja, das war's, Ende. Und Wardlow geht einfach, anstatt ihn zu pinnen.
Alter, Ken, Wardlow können Sie auch zu Weihnachten seine eigene Mülltonne schenken,
Ken,
oder? Ken,
bitte.
Da rein.
Ken.
Ja,
danke. Ja,
so, sehr gut. Danke. Haben wir uns darauf geeinigt? Bitte. Wunderbar. So, und Wardlow verpiss sich und tschüss. So.
Er war mal eine richtig große Nummer. Alter, er wurde gefeiert vom Publikum bis zum Was ist passiert, Tony Khan? Was ist passiert?
Also erstens einmal ist Wardlow seine Frisur passiert und sie haben keine Ahnung, was sie mit dem Typ machen sollen. Und das ist traurig. Mhm. Dann kommt...
Packen wir ihn auf die ewig lange, wir haben keine Ahnung, was wir mit ihm machen wollen, Liste. Jo. Dann ist er einer von 200. Aber er kommt dafür auf die viel kürzere Liste von er, zumindest im Fernsehen.
So ist es. Dann kommt, ja, das ist leider ein Guilty Pleasure. Ich finde alles eigentlich relativ solide, was die House of Black machen. Und hier führen sie halt die Story gegen FTR, glaube ich, fort. Kurz, ehe es zu...
Was auch geil ist, das Trios-Team, eins der wenigen festen Trios-Teams, die wir haben. Nö, wir gehen nur auf den Tag-Team-Titel und nicht auf den scheiß Trios-Titel. Was machen jetzt übrigens gerade The Acclaimed?
Das wollte ich gerade eigentlich auch fragen.
Weiß keiner.
Zusatz-Download-Content für das Game zu sein.
Oh ja, stimmt. Aber darauf gehen wir ja nochmal ein nachher.
Darauf gehen wir am Ende nochmal ein, ja. So, Kenny Omega kommt raus und dann weiß ich auch nicht.
Gibt's ein Match.
All Ego, Ethan Page. Und der wollte ja unbedingt gegen Omega ran und keiner weiß wieso. Und niemand findet auch irgendwie, dass Ethan Page ein Gegner für Kenny Omega ist und das Publikum reagiert auch nicht drauf. Und dann steht Tony Nies hinten und guckt sich den Scheiß an.
Ja, weil die haben eine Fehde bei Ring of Honor und die werden jetzt bei Final Show oder wie der Scheiß heißt, gegeneinander antreten.
Final Battle,
genau. Tony Nies geht gegen Ethan Page da.
Ah, wunderbar.
Ja, aber ich muss sagen, das Match an sich fand ich nicht schlecht.
Ja, aber die Crowd war nicht drin.
Die Crowd war nicht drin, nein.
Dafür, dass es Kanada ist, sie sind in Montreal, es sind zwei Kanadier und die Crowd ist nicht drin. Wow.
Ja, das ist massiv traurig. Ja. Hat sich, finde ich, während des Matches ein bisschen gebessert, weil sie wirklich aufgedreht haben. Aber ja, was wird passieren? Es gab ein paar harte Moves, es gab, glaube ich, ein paar Near Falls. Es gab zum Glück nicht so viel Indie-Kram. Das fand ich relativ gut.
Ja.
Der V-Trigger von Kenny hat richtig böse ausgesehen, also der war richtig gut.
Ja, und dann gab es am Schluss den One-Winged Angel, so wie wir es alle vorausgesehen haben, und Kenny gewinnt 1-2-3.
Clean.
Und clean, Genau, weil er ja der Cleaner ist.
So. Ich bin schon wieder für den Schelm.
Und dann freut sich Kenny mit Ethan Page und dann kommt geht er die Ramp hoch und dann kommt Big Bill und gibt ihm Big Bill Boot. Und dann kommt Ethan Page nochmal angehampelt und will ihm helfen. So, jetzt mal ganz ernsthaft. Das ist eine Fehde mit den Golden Jets und Kenny Omega, also ne, Kenny Omega und Chris Jericho gegen Storks und Big Bill. All Ego Ethan Page hat doch sowieso schon nichts. Jetzt kommt er gerade wieder und will irgendwie zeigen, jo, ich bin der bessere Wrestler von uns beiden. Und nee, das geht natürlich nicht, weil das muss ja Kenny Omega gewinnen. Ja, ganz stark. Hätte nicht Ethan Page hier ein hartes Match gegen Kenny führen können, Kenny hätte das fast gewonnen und durch den Eingriff von Ricky Starks oder den Eingriff von Big Bill, wie auch immer, gewinnt dann Ethan Page. Da kann man nämlich später darauf hinarbeiten. Ethan Page könnte dann sagen, Alter, ich hab dich doch schon mal besiegt, und dann kann Kenny Omega sagen, ja, aber doch nur, weil irgendjemand eingegriffen hat zu dem Zeitpunkt. So. Und man würde den Tag Team Champions auch mal ein bisschen Gewichtung geben, was das angeht, weil sie die anderen ja Siege kosten. Nee, das geht nicht. Man lässt stattdessen Kenny Omega wieder clean gewinnen und dann kriegt er ein paar aufs Maul auf der Rampe und All Ego kommt angehumpelt. Wieso?
Ja, weil sie beide Kanadier sind und deswegen sind sie so. Nein, das ganze Ding sieht folgendermaßen aus. Ethan Page ist bei Ring of Honor, hat da eine Fehde mit Tony Nese oder sonst irgendwas. Jetzt hat Tony Khan festgestellt, oh scheiße, wir sind ja in Kanada. Kenny Omega, er kommt auch aus Kanada und dann reißen uns die Bude ein und am besten nochmal gegen Ethan Page, der auch aus Kanada kommt. Zwei Kanadier gegeneinander, das wird ein Dream-Match, zack, lass uns das machen. Kenny Omega gewinnt clean, Ethan Page humpelt dahin, dann weiß jeder, dass er der Good Guy ist und dann verpisst er sich wieder zur Ring of Honor und wir sehen ihn erstmal nie wieder, bis die Liga verkauft wird. Ende.
Ja, so sieht's aus, nichts anderes. Wie wir auf diesem Bild sehen, hat CJ Perry genau das gehört und ist ein bisschen enttäuscht.
Ja.
So. Ja. Also CJ Perry ist bei Lexi Nair und will gerade erklären, dass Andrade ja so ein geiler Klient ist und ja auch gewonnen hat und überhaupt, und er wird auch heute Brian Daniels besiegen und dann kommt plötzlich Miro angeschissen. Und dann sagt Miro, sagt denn, was sagte er, war das dieser Quatsch mit, ja, ich bin ja der Jäger und du bist die Frau, die sauber machen muss?
Ja, ich glaube, das war das.
So. Also nur, um das jetzt noch mal ganz kurz zusammenzufassen.
Er ist nicht mehr der Redeemer, er ist jetzt der Showy.
Ja, wir sind jetzt also von wo nach wo sind wir jetzt eigentlich gegangen? Also ich frage mich das mittlerweile wirklich, ja, weil es ist so viel Quatsch, der da mittlerweile geht. Wir sind jetzt von dem Gamer zum Gottesmann, zum Redeemer, zu dem Typen, der Gott verloren hat, der seine Frau nicht wiedererkennt, sie dann doch wiedererkennt, dann alle vermöbelt, die mit ihr irgendwie was zu tun haben. Jetzt sagt er auf einmal, mein Vater war ja Jäger und meine Mutter hat die Fische ausgenommen, wenn er sie geangelt hat. Und wenn ich gejagt habe, dann warst du zu Hause und hast sauber gemacht.
Ja, hast ja doch die Story verstanden. Wo ist das Problem?
Hast reine Storyline, finde ich. Ich sehe da auch keine Fehler.
Gott, Alter, vom Gladiator hin zum Soap-König auf RTL 2. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst, AEW.
Ja, vom Gladiator zur Lindenstraße. Ich sehe da keinen Fehler.
Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich glaube, ich werde wirklich einen Jahresrückblick machen, irgendwann, jetzt nächstes Jahr, und werde alles aufbringen, was alles scheiße gelaufen ist bei AEW. Da werde ich ein langes Video machen, habe ich bestimmt 6 Stunden zu tun.
Ein 12-Monate Jahresrückblick.
Ja.
Ja, dann kommt jetzt die Erklärung von Julia Hart, warum sie das bei Rampage gemacht hat. Eben, das haben wir eh schon besprochen, weil sie Abaddon interessant findet, weil sie nicht hinter ihre Maske blicken kann. Julia Hart, sie hat keine Maske, das ist Schminke. Aber egal, wir gehen weiter zu, ach, Ken, dein Lieblingswrestler. Ja,
Austausch.
Oh Gott, die auch noch.
Und Austausch Lucha Libre 2 gegen Austauschgegner 1 und Austauschgegner 2. Und deren Mutter.
Alter. Und der Gesichtsausdruck von dem Kind war ungefähr mein Gesichtsausdruck, als ich das gesehen habe.
Ich habe in die Hosen gelulut.
Und er sagt Matt Menard, I am about to pick with you. So.
Und wisst ihr, was ich...
wisst ihr, was Penta antwortet? Okay. So.
Und die Crowd ist brutal drin in dem Match.
Ja, die Crowd ist mehr drin als in Omega gegen Page, Alter. Das musst du dir mal reintun. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und Matt Menard und Cool Hand Eng werden dann irgendwie gefeiert und die Luchas werden ausgebuht. Das war ja auch der Oberhammer. So.
Das ist unglaublich. Waren die nicht
sogar Hometown Heroes hier?
War das ja, ja, das ich glaube ja. Ja. Und dann gab es hier den Monkey Flip, Monkey Do mit Commander, der dann sozusagen ein Cannonball wurde. Ja, und dann gab es, weiß ich auch nicht, dann wollten sie, glaube ich, Suicide Dives zeigen und dann haben Eng und Matt Menard zugehauen. Und als ein Cool Hand dann aufdreht, da rastet das Publikum aus und Matt Menard nimmt ihn hier in Lion Tamer. Aber am Schluss gab es dann einen Finisher, der sogar mal ganz gut aussah, muss man
wollte ja ich gerade sagen, ja.
Ne? Denn der Package Pile Driver war timing-technisch korrekt. Ob man es glaubt oder nicht. So sieht er ordentlich aus und der führte dann auch zum Sieg. Das macht auch Sinn, dass natürlich so ein Finisher dann zum Sieg führt. Aber vor der Crowd total dämlich. Danach wurden die Luchas
ausgebucht. Während des Matches hätte man umentscheiden müssen, Alter, lass die zwei anderen Pfeifen gewinnen.
Ja.
Diese Gut. Hometown Heroes, die werden gefeiert bis zum geht nicht mehr. Austausch Lucha 1 und 2 werden ausgebuht.
Ja,
man, wir lassen sie ja nicht
gewinnen. Das ist ja auch das. Die Luchas will man ja nicht ausbuhen. Darum geht es ja nicht. Denn die sind ja die gesamte Zeit jetzt immer Faces gewesen. Weil wie willst du die auch ausbuhen? Die haben die coolen Moves. Die haben die geilen Manöver. So, Commander ist einer, der rennt übers oberste Seil. Das ist zu cool, um ihn auszubuhen. So, also ist genau das Problem. Es wäre kein Problem, wenn jetzt Cool Hand Eng und Matt Menard gegen irgendein Heel-Team angetreten werden. Meinetwegen gegen Takeshita und Powerhouse Hobbs. Und dann verlieren vor der Hometown. Dann werden die beiden ausgebuht. Das ist okay. Aber jetzt hat man zwei Face-Teams, weil man hat ja das heimische Face-Team und ein anderes Face-Team und da gewinnt das heimische Team nicht, damit die Faces ausgebuht werden?
Ja.
I couldn't write it myself.
Keine Angst.
Es ist unfucking fassbar.
Und dann feiern die Luchas nicht mal mit den beiden. Was man ja in dem Moment hätte machen können, so, ja, nö. Warum?
Ja.
Ja. Helf den Jungs nochmal hoch, heb mit denen die Arme, gib denen einen Handshake oder so. Nö. Wir ziehen das genau so durch, wie das hier geschrieben steht und nicht anders.
Ja. So, und dann.
Was ist das hier? Der Scheiß.
Warte, ich erkläre dir, was das ist.
Okay.
Also,
du könntest mir ja auch Miro erklären, dann kannst du mir auch das erklären.
Genau. Nigel McGuinness, der ja regelmäßig immer wieder Anspielungen auf Bryan Danielson macht, weil er ja eventuell nächstes Jahr nochmal ein Match bei All In haben wird, was wahrscheinlich ganz gut wird, weil die beiden sich ja ganz gut verstehen im Ring und bei Ring of Honor ja auch einige gute Matches hingeballert haben. Sitzt hier mit Shane Taylor, hier für uns jetzt hier zur Rechten, ja, der in seinem Rapper-Outfit da sitzt und dann irgendwie was sagt. Und auf der linken Seite, Ken, sitzt der Prinz aus Uganda, der dir immer die E-Mail gibt, dass du noch $1 Million von ihm bekommst.
Sieht ein bisschen aus wie der Kingpin aus dem Daredevil-Film mit Ben Affleck.
Ja, vielleicht ist er das auch. Aber der ist doch tot, der Schauspieler.
Naja. Was, wenn das Toni Kahn aufhält, wenn er genug Kohle kriegt, dann steht er schon wieder auf.
Ja, ja und dann geht es irgendwie wieder darum, ja, Shane Taylor sagt dann irgendwie, ja, hier, ne, wir haben ja die ganze Zeit die Fehde gehabt und dann sagt hier Keith, ja, also, eigentlich habe ich mir hier mein Outfit geholt, weil ich mich vielleicht auch selber Commander nenne. Und dann sagt Nigel, aber es gibt doch schon einen Commander. Ach so, ja. Ja, dann, wie wär's, Shane, wenn wir nochmal ein Match haben? Weil ich hatte eigentlich 3 Wochen was anderes gemacht, aber jetzt will ich halt doch wieder gegen dich ran. Und dann sagt er, ich hab die Schnauze voll von dir, du Wichser. Hau die fiese Schnauze ein bei Final Battle. Und dann sagt er, ja, also, das finde ich sehr unerfreulich. Ja, und das war's.
Gut.
Yay.
Ja, Alter. Und dann ist der Continental Classic Blue Group Singles Match Main Event of the Evening und der American Dragon Bryan Danielson tritt an gegen Andrade El Idolo.
Mhm. Und das war gut.
Das war ein gutes Match, ja, absolut. Oh. Aber auch da wieder, wie Ken schon mal so schön gesagt hat, wir wissen, dass einige Leute da wresteln können und das auch zeigen können. Ja, Turnier ist halt trotzdem so ein bisschen lame, ne? Dann haben wir.
Aber zum Glück würzen die es ja ein bisschen und da wird ein bisschen geblutet und das macht das Ganze schon wieder zu einem Dream Match.
Ja. So. Und dann gab es irgendwann den Figure Four Leglock und dann hat Danielson ein paar auf the Nose bekommen.
Ja, und hat, man hat ihn die Augenklappe weggerissen und das sah richtig übel aus.
Ja.
Das sah richtig übel aus.
Er hatte, he was big swole.
Oh Gott.
Und dann wollte Danielson ihn noch einrollen, aber das hat nicht funktioniert. Dann gab es einen Reverse Gory Special. Es gab nochmal den Suplex. Andrade, er hat sich nochmal die Kronjuwelen auf der Leiter angehauen. Es gab den Back Suplex, glaube ich. Dann sollte es den Lebel-Lock geben, aus dem ist aber Andrade rausgekommen und hat dann, glaube ich, den Hammerlock DDT gezeigt und hat ihn gepinnt und dann will er ihm noch helfen und dann kommen Claudio und Wheeler Yuta und schubsen Andrade weg und er steht da und sagt,
und damit hat, ich wollte ihm noch helfen.
Damit hat Andrade jetzt 6 Punkte im Continental Classic und Bryan Danielson tatsächlich nur 3. Finde ich gar nicht schlecht, weil ich es in Ordnung finde, dass Andrade hier gewinnt. Und jetzt kommt was, worüber, bevor wir den Patrons danken, kommt noch etwas, worüber ich mich jetzt aufregen werde.
Oh, bitte.
Und zwar hier.
Oh.
You may not have seen it, because it was only on Twitter. Ja? Das war ungefähr Claudio Castagnolis beste Promo in diesem Jahr auf Twitter.
Einspruch, euer Ehren, glaube ich. Ich habe die Promo gleich gesehen.
Die lief auf jeden Fall nicht in unserer Show.
Also in meiner Show, also in der Ausgabe, wo, die ich gesehen habe. Das war ja das, wo Eddie Kingston befragt wurde und dann, wo Claudio auf den Kameramann zulief und gefragt wurde, wie er sich fühlt, oder?
Ja, aber warum, guck mal, wir hatten ja vorher auch keinen Screenshot dafür. In unserem Wrestling-Bericht steht auch nichts dazu drin. Wo also war diese Promo? Diese Promo lief auf Twitter. Die lief auf Twitter. Und das habe ich auch direkt darunter geschrieben auf, ja, genau, Thomas Lepold sagt gerade, das heißt X. Ja, X, Twitter, wie auch immer, so Twitter. I don't care. Es kann nicht sein, dass ein Claudio Castagnoli die Promo des Jahres hält für sich und seinen Charakter und sie kommt nicht in der Show und auch nicht mal in einem Rückblick, Mann. Das ist einfach nicht drin. Sorry, das ist einfach dämlich und das habe ich auch drunter geschrieben. Ich habe dann auch gesagt, das ist die Promo und das läuft nicht im TV. Ja,
siehst doch, dass es geht.
Ja, irgendwie geht es irgendwie immer, ne?
Ewig schade,
weil ja, das wenn du ein richtiger AEW-Fan wirst, dann würdest du das nicht alles mitverfolgen. Du hättest Twitter, du hättest Quitter, du hättest YouTube, du hättest Schnutube, du hättest Kludetube und du hättest AEW-Tube, damit du voll auf dem Laufenden bist. Und ja, natürlich bist du noch AAA und NGPW und den ganzen anderen Kram. Aber nein, du bist halt nur ein kleiner, stickiger
Nerd. Das stimmt ja nicht. Ich habe dir das Bild hier mit reingebracht, hast du ja gesehen. Ich habe das ja alles.
Ja, ich weiß. Ja gesehen. Das ist ja schön. Interessiert mich ein Scheißdreck.
Oh Mann. Ken, Hauptsache am Stänkern. Der alle Missmatz hier.
Ja, natürlich. Aber wirklich. Das ist mein Weihnachtsgeschenk heute hier.
Ja, unser Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank an die Patrons.
You know what time it is. It is time to give credit to all of our Patrons. Alex the Fiend. Bastion. Cedric. Chris von Basali, Dare Catcher, Deuce, John Trimpa, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfrip, Michael Boorman, Mr. McMahon, Sebastian Schubert, Tobias Mosman, and last but not least, Vincent Vega. Thanks for your support.
Ja, nochmal natürlich vielen Dank für euren Support, auch durch das gesamte Jahr hinweg. 2023, das hilft uns immer sehr. Wir konnten dafür auch ein bisschen Equipment kaufen und so weiter und so fort. Und können dann natürlich auch euch weiterhin mit guten Shows versorgen. So, wir gehen zur Dynamite Nummer 219. Winter is coming. Da haben sie sonst auch immer einen riesen Fass aufgemacht für. Diesmal irgendwie nicht. Das wurde dann immer nur mal so nebenbei erwähnt und das war es dann auch schon. Wir sind im College Park Center in Arlington, Texas vor 3400 Zuschauern.
Ja. Der Winter kommt, da traut man sich nicht vor die Tür. Ist ja kalt.
Ja gut, ist glatt, ne?
Ja, das auch. So.
Und dann geht's erstmal los mit Samoa Joe.
Jo. Er führt ein bisschen die Storyline weiter um den maskierten Teufel, der irgendwie sagt so, ja, also erstmal bin ich Samoa Joe und zweitens die Bierflasche, die MJF über den Schädel gezogen bekommen hat, das war eine Bierflasche von jemandem, der gern dieses Bier trinkt und zwar von dem.
Nein, das war eine Bierflasche von jemandem, der gern dieses Bier trinkt. Ja, jemand, ja, der das Bier nämlich nicht gerne trinken würde, der würde das viel eher... Was?
Nee. Was? Ja, vielleicht, aber du vielleicht, bist... Ken, wenn er eine Becks-Flasche gelegen hätte, wäre es vielleicht du es gewesen. Bist du vielleicht der Devil?
Ja, bist du's? Bist du's? Gibst du?
Ja, ja. Ich bin der Devil. Ich komme noch mit meinem eigenen Auto hin, auf dem ich die Leute dann vertrümmern lasse.
Ja, das ist schön. Ja, und Hangman M. Page sagt auch so, ja, was ist eigentlich hier los? Was beschuldigst du mich hier gerade?
Du Pimmel.
Ja, und Joe sagt, ja, ich kann dir auch gerne einen aufs Maul hauen, aber dann Samoa!
Oh, ja, weil der Vorname von Samoa Joe natürlich Samoa ist.
Ja, natürlich.
Denn Joe ist ja sein Nachname.
Ja.
Er ist auch der Bruder vom Simba Knockoff-Wrestler Knockout Joe.
Ja.
Sie sind nämlich die Söhne, Samoa und Knockout.
So sieht's aus. Und ich kann es gar nicht sagen, dass ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage, aber Roderick Strong bringt mit den logischsten Part in diesem Segment und sagt einfach nur zu, Alter, das ist nicht Hangman Adam Page, es ist MJF. Wer wacht endlich auf? Und nein, ich rede nicht mit dir. Und in diesem Moment wollte ich eigentlich, Alter, mach dieses Segment weiter. Es hat sowas Ähnliches wie Spannung. Es wird hier sowas Ähnliches wie eine Story weitergeführt. Nein!
Strong funktioniert ja auch. Das große Problem mit Strong ist sein dummes Ich brüll dem Vornamen.
Ja.
Aber das muss er jetzt machen, weil sie ja T-Shirts gedruckt haben und die verkauft werden müssen.
So ist es.
Und das zieht seinen Charakter schon wieder sowas von runter.
Und ansonsten so ist
hätte ich überhaupt kein Problem mit diesem Stable. Auch mit seiner Halskrause, mit der er immer noch rumrennt und den ganzen Kram. Gar kein Problem. Aber dieses ewige...
Ja, aber das liegt einfach daran, dass diese Fun-Crowd, die Kern-Crowd von AEW, auf diesen Scheiß einfach steht. Weil das diese Indie-Idioten sind, die dann sind, das sind genau die gleichen Leute, die dann halt irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, in diesen Bingo-Hallen sitzen und sich dann darüber kaputt lachen, wenn irgendwie eine Aubrey Edwards mit einem Wrestler zusammen YMCA während des Matches tanzt.
Ja. Nun gut, in der Halle, wo sie diesmal waren, das war eindeutig keine Bingo-Halle. Dafür hat es viel zu laut gehallt, als das Publikum dann mitgebrüllt hat.
Das ist richtig.
Und man merkt, dass es immer weniger Leute in der Crowd gibt. Es hallt immer mehr und mehr in der Halle.
Ja, absolut. Ganz klar. Und wie gesagt, ich habe ja gerade vorgelesen, wir hatten 3.200 Sitze. Das College Park Center hat aber 7.000 Sitze. Das heißt, die halbe Halle ist leer.
Autsch. Hört man.
Ja. So, und dann hat Hangman irgendwie auf Roddy eingehauen und Samoa verlässt den Ring und dann gibt es den Opener.
Und der war bis zum Ende und einem gewissen Vorfall gut. Das muss ich jetzt auch nochmal anmerken. Die beiden harmonieren miteinander.
Ja, Roderick Strong ist auch ein guter.
Ja, absolut.
Der Wrestler. So, der kann ja selten für die Leute, wenn er will.
Ja, denn die Jobs sind hart, die Kicks sind hart, das Mat Wrestling ist gut. Dann hier der Big Boot gegen Roderick Strong war auch richtig, richtig stark. Es ging hin und her. Und ich weiß nicht, ob hat The Kingdom Aubrey Edwards abgelenkt, sodass Hangman Adam Page nicht Roderick Strong attackieren kann. Dann gibt's, glaube ich, einen irrsinnig bösen Backbreaker auf das Turnbuckle, wenn ich mich richtig erinnere danach.
Ja.
Ah nein, da gab es ein Enziogiri und da gibt es die Double Clothesline, also wo beide zu Boden gehen.
Ja.
Und ich glaube dann...
Death Valley Driver?
Da gab es einen schönen Death Valley Driver, der war auch schön. Was gab es hier? Was gab es denn da noch?
Suplex?
Ich glaube, gab es da einen Suplex?
Oder war das ein Downward Spiral? Ich weiß es nicht mehr.
Aber auf jeden Fall, wir kommen jetzt zu der Szene, wo Roderick Strong eine richtig schöne Tiger Powerbomb auf Hangman gibt. Mhm. Er setzt das Cover an. Aubrey geht auf die Matte. 1, 2, 3.
Ja.
Und es passiert nichts.
Ja, das ist eine neue Regelung. Das ist eine Hangman Adam Page Samoa.
Das Problem
Match,
ist,
wo der allererste Versuch eines Pins ein Five Count ist.
Ja, sie geht auf den Boden und das ist ein Problem. Das hatten auch einige WWF und einige WCW-Referees. Es gibt einige Referees, die gehen runter auf den Boden und schlagen, während sie runtergehen auf den Boden zu, zählen aber noch nicht. Zählen dann 1, 2. Das hat sie hier auch gemacht. Der erste Count, wenn du dir das Video nochmal anguckst, ist zu schnell. Das heißt also, sie würde 1, 2, 2, 3 zählen. Das ist zu schnell. Das funktioniert nicht. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht, das ist eine Scheiß-Eigenart. Weil, sobald man auf den Boden geht und so zuhaut, nimmt natürlich sofort jeder an, ja, okay, das ist der erste Count.
Ja.
Das ist halt Kacke. So. Und das ist auch der Grund, warum den WWE-Referees das komplett abtrainiert wurde. Weil es scheiße ist. Weil die Leute verwirrt sind danach.
Ja, die Leute waren hier auch absolut verwirrt.
Ja.
Denn sie dachten am Anfang wirklich, ja, okay, Roderick Strong hat gewonnen. Was hier auch vielleicht ein bisschen Sinn gemacht hätte. Nur mal so nebenbei. Absolut. Denn dann kam der most fucked up Dead Eye, denn da sieht man, Hangman ist schon mit den Knien ganz unten. Und wo ist der Kopf von Roderick Strong?
An seinem Arsch.
Ja, ich glaube, der hat kurz daran gerochen oder so. Aber das, glaube ich, war dann...
Weil der ja nach Cowboy-Shit stinkt, ist er eigentlich... Hallo!
Oh Mann, ey. Ja, aber dann gab es 1, 2, 3 und Hangman Adam Page gewinnt.
Da fehlt noch was.
Was denn?
Da fehlt das Ding draußen, ja, dass Hangman seine Lariat machen wollte draußen und die beiden anderen Jungs erstmal zusammenkloppt. Dann kommt Roderick Strong an, er verpasst ihm einen Big Boot. Roderick Strong geht nach hinten und glaubt wahrscheinlich, dass Hangman seine Lariat machen will. Der klettert aber auf den Apron, um einen Moonsault nach draußen auf den Rest von Kingdom zu machen. Und in dem Moment, wo Hangman auf den Apron steigt, geben auf einmal die Beine von Roderick Strong nach und er bleibt im Ring liegen.
Er steht, wartet ab. Und dann sieht er, scheiße, Hangman geht auf Top Rope und geht wahrscheinlich nach oben, weil er sich denkt, naja, der will mir jetzt irgendwas verpassen. Und dann sieht er, ach scheiße, der will den Moonsault nach draußen bringen. Dann falle ich halt nochmal um.
Ja. Alter Schwede.
Guckt euch das Match an. Das Match ist bis zur 13. Minute ist es vollkommen in Ordnung. Die letzten 2 Minuten sind einfach nur scheiße. Aubrey scheiße gezählt, dieser Moonsault scheiße, der Dead Eye abgefuckt. Die letzten 2 Minuten vor dem Match komplett für den Arsch. Ist eigentlich wie die Serie Dexter. Die letzten 2 Folgen sind scheiße.
Ja.
Schlimm. So, dann geht's weiter mit dem zweiten Match des Abends. Es ist ein Continental Classic Match. Blue Group, ja. Singles Match.
Yay.
Brody King tritt an gegen Andrade El Idolo.
Und ich möchte ganz kurz anmerken, CJ Perry darf wirklich alles tragen.
Ja, die hat ein bisschen hier Scarlett Bordeaux Outfit geklaut, oder?
Ich dachte, sie hat Catwoman verkloppt.
Vielleicht auch das, ja.
Ja, so. Fand ich auf jeden Fall ganz gut. Auch wieder das Match fand ich gut. Denn jetzt nur aufgebaut aufgrund des Titels hatten wir hier wirklich Brody King als das Monster, den Brawler. Und Andrade nutzt das aus, was er halt gegen so ein Monster machen kann. Er hält ihn lange in einem Side-Headlock, bringt ihn dadurch auf den Boden. Er hatte am Anfang große Schwierigkeiten, Brody auf den Boden zu bringen. Das schafft er hier mit einem Diving Crossbody. Und das Match hatte eine schöne Chemie, finde ich. Das war alles in Ordnung.
Hier auch der Moonsault nach draußen, absolut in Ordnung. Hier vielleicht ein bisschen vom Timing her, aber auch nicht so schlimm, ja, dass Brody King drängt. Der Dragon Screw, den fand ich sehr gut.
Ich fand auch generell hier, das habe ich auch zu Ken gesagt, das war eins der wenigen Matches, wo man mal den Ausgang nicht wusste.
Ja. Wollte ich auch gerade sagen.
Genau. Dann gab es die Lariat von Brody und die führt halt nicht zum Erfolg, ob man es glaubt oder nicht. Dann gibt es einen Cannonball in die Ringecke. Ja, Andrade kickt zu. Es soll ein Suplex
geben. Ja, da hätte es einen Superplex.
Genau, es soll ihn geben. Stattdessen aber DDT Andrade ihn auf die entblößte Ringverkleidung, also da, wo der Ring festgeschraubt ist. Und ja, dann zieht er ihn nochmal hoch, zeigt den Hammerlock DDT, 1-2-3, und Andrade hat gewonnen.
Jo, war gut.
This is how you do it.
So. Genau. Komisch, irgendwie bei beiden Brody-Matches, also sowohl Brody gegen Claudio, als auch Brody gegen Andrade, bei beiden wusste man nicht, wie es ausgeht, weil Brody sich davor halt wirklich gut als Monster etabliert hat. Jetzt muss er dann bitte wieder gewinnen.
Genau.
Und das, bitte weiter.
This is how you not do it. So, dann haben wir die Best Friends backstage stehen und sie stehen da mit den Van Erichs. Denn, Ken, es kommt doch jetzt ein Film über die Van Erichs raus, oder? Heißt er nicht The Iron Claw?
Keine Ahnung, da wurde kein Wort drüber gemacht, sondern einfach die zwei anderen Van Erichs machen Tag-Team zusammen mit Danhausen und Orange Cassidy nächste Woche.
Was?
Oder was auch immer, ich habe keine Ahnung. Mit
Orange. Orange sagt nämlich, ja, wir sind ja bei Rampage irgendwie hier in Texas und ihr habt doch Zeit. Und dann sagen Danhausen und Trent, ey, du betrayst deine Best Friends. Und dann sagt er, nee, ist doch nur, weil wir in Texas sind. Ach so, ja, ihr habt die Zeit. Ach, ja, klar, genau, ja, dann. Und das war's. Das ist das Segment. Alter, die Van Erichs kommen da rein. Man verliert kein Wort über den anstehenden Film, wo es um deren Legacy geht. Und dann ist das einzige Kacksegment, dass er einfach sagt, ja, wollen wir ein Trios-Team machen gegen irgendwen? Ja, klar. Also wer die Scheiße schreibt, ne, dem gehören beide Hände abgehackt, damit er nie wieder was schreiben darf.
Ja. Sowas ist einfach nur zum Kotzen. Was nicht zum Kotzen war, sondern was einfach nur zu lang war, ist das, was jetzt kommt.
Ich habe die Zeit gestoppt.
Das war nicht gut, ja, genau. Was hattest du
gestoppt?
9 Minuten.
Alter!
9 Minuten. Mit Einzügen natürlich von den jeweiligen Longs, aber scheißegal trotzdem, das Ding ging 9 Minuten.
Ja, nee, mit dem Einzügen müsste es sogar noch ein bisschen länger gegangen sein, aber ist auch egal.
Ja, ist egal. Es war trotzdem viel zu lange.
Viel zu lang, ja. Also vor allen Dingen Kenny Omega ist dafür nicht unterhaltsam genug am Mikrofon, sorry. Aber er ist nun mal einfach nicht irgendwie, keine Ahnung, er ist kein MJF, er ist kein The Rock. Er kann nicht irgendwie da minutenlang irgendwie vor sich hin philosophieren und bla. Und dann erzähl da halt mal.
Wir versuchen es dann auch noch, denen einfach irgendwelche Namen zu geben. Und ich hänge da und denke mir, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt beleidigen wir die mit dem Namen. Ja. Ich bin Chris Jericho, ich konnte mal Promos halten. Jetzt sage ich hier, du bist Big Steve, yay.
Ja, dann fallen sie sich am Anfang sogar noch gegenseitig ins Wort irgendwie und dann labert Jericho ein bisschen und sagt, ja, hier beim Pay-Per-View, da machen wir euch alle und dann kommen hier die beiden natürlich raus, Ricky Starks und Big Bill und sagen erstmal ein bisschen was und dann kommt Kenny Omega mit der Gegenantwort und also erstmal sagt er natürlich, witzigerweise nutzt Ricky Starks einen Ausspruch von Brian Last bei Jim Cornette. Denn er hatte gesagt, ja, Brian Last hatte irgendwie vor ein paar Wochen mal gesagt, Jericho is someone who sucks the life out of everything. So, das hatte das war der Ausspruch von Brian Last und genau dasselbe hat dann Ricky Starks gesagt über ihn. Das ist schon, also dass er genau den exakt selben Term, dieselbe Phrase benutzt, ist schon fast ungewöhnlich. Also, denke ich mal, hat er das deswegen gemacht. So, er hat ihn gehört und hat dann gedacht, ja, das sage ich jetzt einfach, was soll's. Ich denke auch, einige Promos sind einfach nicht abgesprochen. Und dann lässt Kenny irgendwie einen vom Stapel und bla und sagt dann von wegen, ja, ne, weil natürlich Big Bill sich nochmal darüber lustig macht, ja, Jericho, ne, du hast hier mehrere Sachen gehabt mit dem Pinnacle und was weiß ich nicht was und Inner Circle und keine Ahnung und dann jetzt hast du die JAS kaputt gemacht, so, wie ist das denn bei dir? Und dann sagt Kenny Omega, oh, darüber willst du reden? Du warst doch selber in der Firm. Kennt noch jemand die Firm? Nee, ich auch nicht. Und ich so, ja, sehr gut, verarscht eure eigenen Stables, ne, da habt ihr selber gesehen, dass das alles Bullshit ist. So, genau das ist es. Und dann sagt er irgendwie, ich glaube, du bist zu soft. Ja. Und dann alle, weil das dann irgendwie der Shot gegen Enzo war oder keine Ahnung. Ja, und dann am Schluss kriegt Ricky Starks halt einen Wutanfall und sagt dann, ja, wir kämpfen halt beim Pay-Per-View gegen euch, fertig. Es war einfach, und dann kommt Kenny Omega noch mit, ja, bye-bye, bang, bang, good night. Es ist alles aufgesetzt, es wird einfach scheiße und das Publikum sitzt dann auch da und sagt sich, oh, gut.
Zu lang, zu langhaarig.
Sehr schön.
Ja. Zu lang, nicht gut genug. Ja. Dann kommt Tony zu den Kommentatoren, weil jetzt kommt das Match. Saraya, Entschuldigung, Ruby Soho natürlich, Saraya habe ich jetzt nur hinten gelesen, Ruby Soho wird natürlich wurde zuerst begleitet von Saraya und die tritt an gegen Riho.
Ja, denn die ist nämlich auf einmal wieder da und
ja,
also
kam ja
ganz ihr
kam ja letzte Woche zurück und ja. Dann muss sie natürlich sofort ins Title Picture, weil Riho ist ja sowas wie Charlotte Flair bei AEW.
Also gut, Riho fand ich hier zumindest, dass sie die AEW das benutzt hat, was wir immer sagen, benutzt mal Rückblenden.
Ja.
Sie zeigen nämlich tatsächlich, wieso Riho raus ist, gegen wen sie ihr letztes Match hat, bevor sie raus ist. Wenigstens etwas.
Ja.
Aber es macht trotzdem keinen großen Sinn.
Jo, also das Outfit von Riho finde ich mal ein bisschen schwierig.
Ja.
Wieso, steht ihr es nicht?
Das sage ich nicht. Aber the amount of panty shots was too damn high.
Ja, und sie sieht ja auch noch aus, als wenn sie 12 wäre. Das ist auch ein bisschen gruselig.
Eben, der Kontext, den Kontext meine ich. Das.
Ja, und Ruby Soho war dann auch die bessere Referee in diesem Match. das Beste an diesem Match war tatsächlich Tony, die am Kommentatorenpult saß, weil sie nämlich mal ein paar witty Comments abgeben konnte. Und der beste Kommentar, den sie an dem Abend hatte, war: Warum ist Riho überhaupt in diesem Match? Und daraufhin, glaube ich, sagte dann Tony Schiavone, ja, sie war halt die erste Women's Champion bei AEW. Das muss man halt auch respektieren. Und dann sagte sie, also geht es hier um früher? Es geht um früher. Und dann sagte Tony Schiavone, ja, es geht um früher. Wieso? Und dann sagte sie, naja, weil wir damals auch Asbest im Schnee hatten. Das haben wir heute auch nicht mehr. Das war geil. So. Bitte, Tony Storm, if you listen to this, Tony Storm, please stay like this. Don't do, just stay like this. Be the diva you should be. So.
Bitte.
Ja, bitte.
Jill Valentine schreibt sie auch, Riho hat auch überhaupt keinen Impact in ihren Aktionen, deshalb kann ich sie einfach nicht ernst nehmen, anders als Kairi. So ist es. So, alter Schwede sagt's auch, Riho ist lächerlich. Es ist lächerlich, total. Es wirkt alles aufgesetzt bei ihr.
Ja.
Vollkommen kacke. Und jedes Mal, wenn sie zurückkehrt, das Publikum reagiert immer weniger auf sie.
Ja. Übrigens, ich glaube, weil wir es vergessen haben zu sagen, Riho hat gewonnen.
Ach so, ja. Nee, natürlich.
Ja. Ach, ehrlich, der hätte ich überhaupt nicht mit dir
rechnen. Ja, weil Riho muss ja unbedingt noch gegen Tony beim Pay-Per-View antreten, anstatt sie jetzt mal gegen Maria May zu schicken. Ne? Die Protégé von Tony, damit könnte man ja mal was machen. Und weißt du, was geil wäre? Weißt du, was der Twist wäre?
Was denn?
Maria May besiegt sie und hält sie von Tony Storm fern.
Gordon, du denkst schon wieder in Stories.
Ja.
Lass das doch. Ich weiß, Liga. Ja, du willst nicht aus deiner Hand.
Entschuldigung.
So. Okay. Wir brauchen keine Stories, wir brauchen nur Freunde.
und keine Heels oder Faces. Ja, wo ist mein weißes Pulver?
Story. Jetzt kommt doch nochmal die Story von Ward, Pfeifen, Wix, Venen.
Oh, ja, 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 ja.
Alle MDF, da hat ich nämlich schon mal besiegt.
Ja. Hm. Okay. So, ja. Dann kommt La Faction Ingobernables.
Husch. Genau. Und der besiegt Jay Lethal und das komplette Match haben wir vorgespult, weil wir genau wussten, wie es ausgeht.
Jo. Das habe ich auch. Haben wir im Schnelldurchlauf geguckt, weil Ken die Schnauze voll hatte und leichten Wutanfall hatte. Es gab dann den German Suplex, es gab einen Kick in the Egg, dann wollte er ihn nochmal kurz einrollen und dann war hier Scissor Sleeper und dann hat Jay Lethal aufgegeben und dann saß er da und Jeff Jarrett, oh komm, du nimmst doch nicht so schwer und Jay Lethal, Mann, ich bin wirklich am Ende. Warum hat denn das Publikum kein Mitleid mit mir? Ach nee, ich bin ja der Heel. Ach nee, wir haben ja keine Heels und für, ach nee, ja gut, leck mir mal.
Ja. So. Aber ich finde, die Rouge-Aktionen, die er macht, die sehen schön stiff, die sehen gut aus. Der wächst schon langsam an der Crowd.
Wie gesagt, er ist wie John Moxley, er fällt halt für niemanden und tritt halt richtig zu. Ja. Er ist halt genau das und deswegen halten die Leute bei AEW ihn für ein Badass. Aber letzten Endes kann das auch zwischenzeitlich einfach vollkommen unprofessionell sein. Und wenn er so ein Verhalten in anderen Ligen, wo zum Beispiel jetzt sein Cousin Dragon Lee oder Bruder oder wie auch immer ist, würde der das machen, dann ist er nach 3 Wochen raus aus dem Rumble.
So ist das. Ich bin eine kleine Promo von Swerve.
Aber die haben ja einige Leute bei AEW, die sich offensichtlich nicht an Regeln halten können. Ne? Shibata soll ja auch irgendwann mal komplett durchgedreht sein. Und dann hat man bei AEW gesagt, ach komm, nehmen wir ihn unter Vertrag.
Jupp.
So, ja. Dann, kommt nochmal
Big Family und so.
Kurze Swerve-Promo, ganz klar, weil ja heute ein Main-Event ist. Dann kommt Switchu Breto, Jay White, und der tritt an gegen Mark Briscoe.
Können wir das einfach abhaken? Gutes Match zwischen den beiden. Das Ende ist vorhersehbar. Hat eigentlich nur zur Show oder zu irgendeiner Story beigetragen.
Ja, es gab ein paar nette Aktionen. Mark Briscoe hat auch ganz gut gesellt für Jay White. Und am Schluss gibt es halt den Blade Runner. Und dann gewinnt Jay White das Match und gut ist.
Ja. Größtes Problem, dieses Match war viel zu spät im Tournament. Ja. Das hätte das erste Match mit den beiden, hätte das erste Match von den beiden jeweils sein sollen.
Absolut.
Vor allem, weil wir am Anfang des Matches noch Rückblenden gezeigt gekriegt haben aus NJPW und wahrscheinlich Ring of Honor oder was weiß ich, dass die eine History zusammen haben, die beiden.
Jo.
Aber Briscoe hat alle seine Matches bis jetzt gewonnen. Er hat keine Chance mehr, überhaupt noch einen Punkt zu machen. Deswegen war von vornherein klar, dass er verliert. Deswegen völlig falscher Zeitpunkt für dieses Match.
Ja, absolut. Stell dir mal vor, das als erstes Main-Event-Match vor 4 Wochen.
Ja. Und also Schwedi sagt sie auch gerade, Crowd war auch tot, das stimmt. Hat eigentlich niemanden interessiert. Dann kommen wir zum Main-Event of the Evening und dann kommt wieder was auch immer so. Und dann, ja. Puff.
Ja.
Kommt. Jan Maxley. Und auch hier wieder so Sachen, wo er dann teilweise für die Aktion von Swerve nicht zählt. Das war scheiße. Da habe ich dann auch gedacht, so Junge, Alter, gerade Swerve, der ist momentan komplett nach oben. So.
Ja, aber dafür hat er nicht geblutet.
Ja,
entweder zählen oder bluten.
Ja, also ich glaube, er hat gesagt,
das geht nicht.
Dafür durfte ja Jon Moxley in die Schulter von Swerve beißen und auch in die Hand. Weil das machen ja Hardcore-Typen wie Jon Moxley. Ja, komm, lass mich doch in Ruhe.
Ja, der wollte halt mal probieren, ob er vielleicht anders schmeckt als andere, weil er ja dunklere Haut hat. Da hat er gedacht, vielleicht schmeckt er ja nach Shogi.
Oh, ist okay.
Wo alle anderen
immer Weihnachten essen wir doch eh alle Shogi.
Wo alle anderen immer nach Vanille und Milch schmecken.
Ja.
So. Und dann gab es hier Piledriver, glaube ich, ne?
Ja, Piledriver gab es da. Dann gab es hier, glaube ich, eine kleine Schlagabfolge. Dann, was war hier? Da ging's,
da wollte er ihn auszählen lassen, oder?
Ja, genau.
Ja.
Ja. Genau. Und da, genau, deswegen habe ich es reingenommen, weil es halt da ja die Referees an Seth Rollins gab mit einem Curbstomp.
Ja, den hat er aber jetzt schon öfter mal gezeigt.
Jo.
Ja, dann nimmt er ihn den Scissor Sleeper, das reicht aber nicht, dann kommt der Cross-Armbreaker, dann befreit sich Swerve, ich weiß gar nicht mehr wie, hat er ihm ein Bein gebissen oder was war
das? Naja, das haben wir jetzt hier gesehen.
Achso, Fußball.
Ja. Rope-Break.
Ah, okay, Rope-Break. Genau. Okay, so.
Und da waren wir völlig überrascht, dass der Referee ihn angezählt hat.
Ja.
Ohne irgendwas zu machen, der Mann.
Dann gab es hier den Chairstorm, der war eigentlich ganz gut. Das wäre eigentlich ein Finish für ein Pay-Per-View. Vor allen Dingen, jetzt mal ganz ernsthaft, Alter. Ihr habt den, ja, ich verstehe das ja. John Moxley ist euer Top-Guy, bla. Warum, wisst nur ihr, aber es ist jetzt eben so. So, John Moxley ist euer Top-Guy. Und Swerve ist euer aufstrebendster Star, was ihr jetzt hier auch eigentlich mit realisiert haben solltet, weil er ja bejubelt wird, selbst wenn er das Kind von Adam Page bedroht. Also es funktioniert nicht, er ist halt euer aufstrebender Star. Das ist dann kein Pay-Per-View-Match, sondern wird irgendwo in der Mitte von irgendeinem Turnier verballert?
Ja, das Finish zeigt doch, dass wir da noch mal was, dass da noch was kommt, oder?
Ja.
So. Ja. Denn es kommt jetzt nochmal der Stomp. Und ich dachte hier jetzt wirklich so, Alter, ja, gebt Swerve den Sieg. Er hat draußen, weil es wäre... Jetzt lass mich doch wieder mal hier. Moxley ist draußen fast am Durchdrehen. Will sich den Stuhl holen.
Ja.
Swerve kontert, gibt draußen den Stomp, gibt von oben den Stomp. 1, 2, 3, danke. Und dann gibt's vielleicht eine Promo von Moxley, so, Alter, okay. Ich bin jetzt durchgedreht und das jetzt, damit muss ich jetzt leben. Okay, Swerve, du warst jetzt hier definitiv der Bessere, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Ach, ich denke schon wieder in Stories.
Ja.
Alles war mir von vornherein klar, dass Moxley da auskickt und am Ende gewinnt. Mit diesem scheiß Einroller.
Ja.
Der richtig kacke aussah.
Ja, und dann versuchen sie das am Kommentatorenpult so zu begründen, von wegen, ja, er hat ja in den Gürtel gegriffen. Was? Er hat den Gürtel gegriffen. Was?
Warum?
Ja, den Gürtel gegriffen. Mein Gott. Ja.
Ja.
Und dann haben wir den, wir haben hier noch keine, Moment, ich will noch mal kurz auf den Endstand eingehen, weil wir jetzt keine Grafik dazu haben.
Also,
ja. Classic. Und zwar John Moxley 12 Punkte, Swerve Strickland 9 Punkte, Jay White 9 Punkte, Rouge 6 Punkte, Jay Liesel 0 Punkte, Mark Briscoe 0 Punkte. Verbleibende Matches für alle in der Liga 1.
Das heißt, wenn jetzt Jay White gewinnt und Moxley verliert und Swerve auch noch gewinnt, haben wir 3 mit 12 Punkten?
Ja.
Das könnte. Könnte da vielleicht noch irgendwas passieren.
What should we do now? Ich freue mich auch schon. Es gab ja schon einige diverse Casts, die auch schon darüber irgendwie spekuliert haben. Ne? Ja, was passiert eigentlich, wenn das und das und das passiert? Alter, Leute, Moxley wird sowieso alles gewinnen. Ist vollkommen egal. Der wird definitiv die Nummer 1 sein. So what?
Vielleicht auch nicht.
Gegen wen muss er denn noch ran? Noch gegen Jay White?
Gegen Jay White muss er noch ran, ja.
Oh. Ja.
Gut. Jay White gegen Moxley, deswegen.
Wenn Jay White das Ding noch gewinnt, wäre es in Ordnung. Aber das glaubst du doch selber nicht. Da legt sich doch Moxley jetzt nicht mehr hin.
Ich halte die Hoffnung nach oben.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. So, und dann sind wir nochmal auf dem Parkplatz und Hangman Adam Page ist da und dann wird er attacked von the Minions of the Devil und der Devil kommt angefahren mit dem Auto und sagt, oh, it's me, Hangman Adam Page, I am the Devil. So, Leute, macht ihn jetzt mal richtig alle. Nein, nicht auf meine Rental-Car. Ihr Idioten, ich hab keine Versicherung abgeschlossen. Seid ihr vollkommen bescheuert? Das noch mal. Das fliegt dir von deiner Gage ab, Wardlow. Ich meine,
ah ja, wenn es so gewesen wäre, ich hätte es so gefeiert.
Es ist so
billig. Nein, er sagt, schmeißt ihn auf die Windschutzscheibe. Es ist echtes Glas. Cry me a river.
Cry me a river, CM Punk. CM Punk sitzt so zu Hause auf dem Couch.
Ja. Und denkt sich nur so, Schatz, wie viel Kohle habe ich gerade bekommen? Und wie viel Prozent habe ich SmackDown die Einschaltquoten erhöht? Ach ja, 17.
AJ, honey, bring me the Pepsi, please.
Ja.
Mein Gott, nochmal. Also danke, AEW, aber es reicht auch für dieses Jahr. Ne?
Ja, aus.
Es ist einfach gut. So, es ist too einfach much. Gut. Es reicht. Wir brauchen jetzt so langsam auch nichts mehr und dieses Turnier ist auch ja, es lässt die Shows langweilig aussehen, es entwickelt sich nicht weiter und es ist vollkommen ätzend. So, wir machen jetzt noch ganz kurz einen Abschluss, weil es die letzte AEW-Show in diesem Jahr ist, einmal kurz den Stand von AEW zusammenzufassen. Vielleicht habt ihr es alle mitbekommen. Es gibt drei Sachen, die ich ansprechen möchte. Einmal AEW früher zu AEW jetzt, einmal AEWs Finanzen und einmal den ganzen Quatsch um Fight Forever. Womit wollen wir anfangen?
Ich glaube, das mit den Finanzen ist am schnellsten abgehandelt, oder?
Gut. Also, es gab jetzt ja, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, tut mir leid, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es aufgestellt hat. Es war auf jeden Fall jemand im Internet von einem der Dirt Sheets, die da irgendwie gesagt haben, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, und klar, es ist alles so ein bisschen hin und her, aber wir haben mal ungefähr geguckt, wo es dann so liegt, dann müsste AEW theoretisch dieses Jahr 34 Millionen Dollar Verlust gemacht haben. Das ist nur Spekulation, auch von dem Mann, ja, der das gemacht hat. Wenn jemand jetzt gerade weiß, wer es gemacht hat, schreibt es bitte mal in die Kommentare, dann werde ich es natürlich auf jeden Fall erwähnen, ansonsten schreibe ich es irgendwo rein. Ich will ihn auch nicht unerwähnt lassen, ne? Wer H-Bomber Guy gehört hat, weiß ja, wie das mit Piraten aussieht. Oh, so, also auf jeden Fall, ja, und 34 Millionen Dollar so sollen jetzt irgendwie den Bach runtergegangen sein. Jetzt seien wir doch mal ehrlich, Papa Khan wird doch nicht zu seinem Sohn sagen, ach, weißt du was, so ein Mann, verbrenn mal meine Kohle, ist schon okay. Ja. Mal davon ab, dass Tony natürlich auch selber Kohle hat, aber Tony Khan kann nicht zufrieden damit sein, dass seine Company keine Kohle abwirft. So, Revenue ist halt nicht genug, um tatsächlich Profit zu machen, und so wie es aussieht, verlieren sie im Moment wieder Geld. Und wenn sie 34 Millionen verlieren, dann sieht es für mich folgendermaßen aus, nächstes Jahr wird es Budget Cuts geben. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wenn das alles tatsächlich stimmt, ne, und das auch alles so hinhaut, was wird dann gestrichen? Schmeißt man jetzt Ring of Honor wieder raus und entlässt ein paar Leute, oder was macht man jetzt?
Ist ja nur von mir aus. Ich hätte absolut, das geht auch nicht gegen die Wrestler. Ich finde auch, die Talente sollten einen Job haben, aber das ist ja auch ein gängiges Problem bei AEW. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Also, Da bin ich sogar dann dafür, dass man sagt, ja, sorry, aber die Leute, die einfach nur dahin dümpeln und nur von Scheck zu Scheck leben, ohne was dafür zu machen, raus.
Ja.
Raus einfach, sorry, Roster ausdünnen, wie es hier alter Schwede sagt. Ja, das wäre ein immens wichtiger Schritt. Und neue Writer.
So, und hier steht Sam Palmer von Sports Kida. Ich weiß es allerdings nicht, ob er das auch geklaut hat. Also auf jeden Fall, die haben halt angesagt, hier 34 Millionen in 2023. Also wird es dann wahrscheinlich der nächste Schritt werden. Und Jill Valentine schreibt hier schon, der TV-Deal ist auch nicht mehr sicher, also wird's interessant. Denn es ist tatsächlich so, seitdem CM Punk wieder bei WWE ist, sollen die Verantwortlichen von Warner plötzlich Interesse haben, mit WWE eventuell einen Deal abzuschließen.
Obwohl dieses schon eigentlich längst vom Tisch war.
So, und das ist natürlich auch noch echt problematisch, weil wenn AEW plötzlich noch eine Konkurrenz in den eigenen Sender reinbekommt, dann geht's rund.
Dann kann man das begraben.
So. Also ganz ehrlich, das, was die Leute damals über Dixie Carter gesagt haben, von wegen hier Panda Energy und ihr Vater, der gibt ihr doch nur irgendwie ein Toy to play with, ja, sie braucht einfach Spielzeug, mit dem sie überhaupt irgendwie was machen kann, weil sie sonst nichts geschissen kriegt. Sorry, aber gerade klingeln irgendwie meine Ohren, oder? Das ist doch genau das Gleiche jetzt.
Nachtigall, ich höre dir trapsen. So, was haben wir noch?
Was waren die zwei anderen Punkte, die ich
gesagt habe? AEW früher und AEW jetzt.
Genau, das war was ich bei Brian Last und Jim Cornette gehört hatte. Schon, ich glaube, es ist schon eine etwas ältere Ausgabe gewesen, aber egal. Ich hatte sie mir gestern Nacht noch angehört und Brian Last hat tatsächlich etwas gebracht, was ich einen sehr guten Punkt fand. Der mir in dem Moment gar nicht so aufgefallen ist, weil er nämlich auch meinte, überlegen wir nochmal zurück, als AEW angefangen hat, wir hatten so Wrestler ohne Beine und Wrestler, die komplett gelb angemalt waren und so Leute wie Joey Janela, die halt einfach totale Pfeifen waren und so. Und trotzdem fühlte es sich irgendwie anders an. Es fühlte sich frischer an, es fühlte sich wie ein anderes Produkt an, es war irgendwie cooler. Und jetzt hat man Leute, die wrestlen können und so und eigentlich auch Stars und es wirkt alles belanglos. Man vergisst alles, das ganze Jahr wirkt langweilig und scheiße, man hat überhaupt keine Lust mehr. Was ist da los? Und Jim Cornette hat dann nur so vermutet, das liegt, glaube ich, daran, dass man jetzt Leute hat, von denen man eigentlich weiß, dass sie was können, und sie werden nicht benutzt. Sie machen genau diesen Independent-Scheiß weiter, den man vorher mit den Beinlosen gemacht hat. Und ich habe gesagt, ich glaube, da könnte was dran sein. Es könnte tatsächlich so sein. Ne? Da hat man noch gedacht, ja, da sind viele Junge dabei, viele neue Leute, da kann man mal ein bisschen was machen und man hat so ein, zwei Oldschooler wie Jericho. Aber jetzt hat man plötzlich ganz viele WWE-Rejects und viele Leute, die man irgendwie schon kennt und wo man irgendwie was mitmachen kann und auch könnte und auch mehr machen könnte. Und man macht halt nichts.
Ja. Man hatte nach der ersten AEW-Show hatte man den Inner Circle. Da hatte man. Da war da alles drin, da war Jericho drin, da war dann Hager dabei.
Proud and Powerful.
Proud and Powerful.
Und Guevara, oder?
Genau, und Sammy Guevara, ganz genau, ja. Weil Sammy Guevara kam ja am Anfang noch mit diesem Panda-Hütchen raus, das war auch ein bisschen komisch. Nein. Und dann hat ihn Jericho overgebracht, und zwar wie? Und das war in der zweiten Show. Da war es wirklich so, man hatte, wie du sagst, einen Haufen junger Wrestler, denen man auch viel durchgehen ließ. Wir waren von WWE im Grunde ein bisschen verwöhnt, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein neues Produkt. Wir sehen jetzt die Wrestler, die frisch aus den Indies kommen. Das ist ihre erste große Liga. Man hatte Nachsicht mit ihnen, man war neugierig, was da passiert. Und man, wie du sagst, es war was Frisches. Ja. Jetzt sind gefühlt 50% ehemalige WWE-Wrestler, vielleicht 30% Wrestler, die AEW selber aufgebaut hat, und der Rest ist irgendwas.
Ja.
Und das ist schade. Das ist leider schade und das könnte man gerne nächstes Jahr, ach, was habe ich für Hoffnungen, das könnte man nächstes Jahr vielleicht wieder einfach irgendwie ein bisschen in den Griff bekommen.
So ist es. So. Und dann kommen wir natürlich noch zu dem ganzen Abfuck, sie natürlich auch eine Menge Geld verbrannt haben, nämlich ihr eigenes Videospiel, AEW Fight Forever, das ja von Anfang an kein komplettes Roster hatte und man dann schon gesagt hat, ja, beim Season Pass, da kommen ja noch ein paar Sachen dazu, aber wie Ken mir erzählt hatte, hatten sie nicht mal den Ring mit drin. Und immer wenn Ken zu mir sagte, ja, der Ring kommt jetzt in dem einen Download-Paket, habe ich immer gedacht, es geht um den Dynamite Diamond Ring, mit dem MJF immer zuschlägt. Nein, es ging um den Dynamite Show Ring. Du hattest den
Ring. Es geht um die Dynamite Arena.
Du hattest die Dynamite Arena nicht von Anfang an. Das ist eure Main-Show!
Die hast du im zweiten Season Pass. Das Spiel kam raus am 29.06. Und die Dynamite Arena kam raus am 22.11. Fast ein halbes Jahr, nachdem das Spiel raus war, war die Arena der Hauptshow der Fernsehshows dabei.
Geil.
Geiles Ding, oder?
Nee. Alter Schwede.
Erstmal besser. Ich habe mir mal diese Season Passes habe ich mir mal aufgeschrieben, was da drin ist. Wir sind jetzt beim zweiten Season Pass, sieht man ja in den Shows auch immer eingeblendet. Ne? Season Pass 2 ist jetzt raus.
Ja.
Fangen wir an mit Season Pass 1. Also erstmal hatten wir das Hauptspiel, das komplett unterbesetzt war etc. für $60. Das ist die PS4-Version, die PS5-Version natürlich $70. Bisschen mehr, dann hast du Matt Hardy dazu gekriegt. Der kostet übrigens $5 oder 5 Euro. Mhm. Es sind zwei Matt Hardys, der normale Matt Hardy und der Broken Matt Hardy.
Ja. Die muss man aber nicht einzeln bezahlen.
Nein, beide zusammen 5 Euro. Aber nicht desto trotz. Ja. Es ist zweimal dieselbe Figur, nur ein anderes Outfit.
Ja.
Dann der Season Pass 1 für $30. Drei Downloads dabei. Der erste FTR. Ist schon geil, dass FTR nicht im Grundspiel dabei sind. Es ist das beste und größte Team und wichtigste Tag-Team neben den Young Bucks von AEW. Nicht im Hauptspiel dabei.
Waren die nicht sogar zu dem Zeitpunkt Tag-Team-Champions?
Ich glaube ja.
Ja.
Kosten allein $12. Es sind FTR mit zwei Minigames. Join Us und Death Race X. Mhm. Jetzt pass auf. Death Race X ist ein Skatespiel. Vier Wrestler auf dem Skateboard fahren quasi um den Ring rum und können sich gegenseitig aufs Maul geben. Und wer am meisten Punkte macht, bevor die Zeit abläuft, hat gewonnen.
Oh Mann, ey.
Voll. Join us. Du hast einen Ring. Wieder vier Wrestler dabei. Jeder von denen hat so eine Lucha-Maske dabei. Und es taucht ein Fan auf, der in der Gegend rumrennt. Zu dem muss man hinrennen und ihm die Maske aufsetzen. Das gibt einen Punkt. Wer nach Ablauf der Zeit Dark die meisten Order. Punkte hat, hat gewonnen.
Ja, das wird also die Dark Order-Maske sein, ja.
Keine Ahnung. Zweiter DLC. Warum untersteht er? Keith Lee und The Bunny.
Die jetzt nicht mehr bei AEW ist.
Die jetzt auch nicht mehr bei AEW ist. Plus wieder zwei Minigames, die ich gleich nochmal erklären werde. Und das Ganze auch 12 Euro. Mhm. Das erste ist MJF Car Trash. Musst dir so vorstellen, du hast MJF im Ring. Um es hier zu sehen, hält eine Promo. Im Hintergrund dann die Rampe hoch, ist das Auto vom MJF. Wieder vier Wrestler. Und die müssen darauf einkloppen und das Ding kaputt machen. Und ab und zu dreht sich MJF rum bei der Promo. Und wer als erstes die meisten Punkte macht vor Ablauf der Zeit, hat gewonnen.
Und wenn MJF die Leute sieht, dann...
Dann verlangsamen sie sich. Ich habe keine Ahnung, wie der Scheißding funktioniert.
Oh Mann.
Noch besser wurde dann das nächste Minigame. Slogsling.
Hä?
Kennt ihr Angry Birds?
Ja.
Ja, genau das ist es. Ihr habt einen Wrestler, der im Ring steht und den schmeißt ihr mit einem Pfeil in die Kulissen rein, die da aufgebaut sind.
Cool.
Ja. Geiles Ding, oder?
Next.
Und das dritte Ding, um das 30-Euro-Ding vollständig zu machen, diesmal nur für 8 Euro, wahrscheinlich weil keine Minigames dabei waren, Hookhausen. Die es zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr gab.
Hm. Wunderbar.
Und jetzt eben 22.11. kam raus, Season Pass Nummer 2, der überall angeprangert wird, kostet 25 Euro. Der DLC Nummer 1 für 12 Euro ist raus, ist The Acclaimed.
Ohne Billy Gunn.
Ja. Und eben die Dynamite Arena. Yay. Und jetzt kommt das Ding, mit dem sie wirklich den Vogel abgeschossen haben, der DLC Nummer 2. DLC Nummer 3 ist noch nicht raus, sag ich gleich. Aber es wird Tony Storm sein. Ob was dabei ist, weiß ich nicht. DLC Nummer 2 für, jetzt schnallt euch an, 7 Euro, 6,99. Ein Modus. Beat the Elite. Sieht folgendermaßen aus. Du suchst dir einen Wrestler raus. Kämpfst 10 Matches hintereinander. Auf irgendeinem Schwierigkeitsgrad. Und dann gewinnst du ein neues Outfit. Es gibt 4 Schwierigkeitsgrade. Also insgesamt sind das dann 40 Matches und damit kriegst du neue Outfits oder irgendwelche Buttons, die je nachdem, was der Schwierigkeitsgrad ist, in Bronze, in Silber, in Gold und was weiß ich sind. Aber genau dieselben Dinge einfach kopiert. Aber wie gesagt, es ist nur dieser Spielmodus.
Wow.
Kein Wrestler, kein Extra, kein gar nichts. Und wie gesagt, der nächste, der noch kommt, der Tony Storm sein. Und das höchstwahrscheinlich auch nicht. Timeless Tony Storm, die zwar angepriesen wird, sondern, wie man in einigen Trailern schon gesehen hat, Tony Storm von den Outcast.
Ja.
Oh ohne Saraya, ohne Ruby Soho, weil gibt es nicht. Aber, jetzt ist das Gerücht schon da für Season Pass Nummer 3, sie haben Adam Copeland eingescannt, sie haben Saraya eingescannt. Und dann wundern sich die Leute, dass sich das Scheißding nicht verkauft. Also ich bin froh, dass ich dafür kein Geld ausgegeben habe. Das ist einfach nur trauriger Mist.
Absolut. So, wir sind am Ende, wenn das der Zustand von AEW ist, ne, auch mit dem Videogame und so weiter und so fort, dann braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn sie die ganze Zeit Kohle verlieren, weil das mit dem Videogame genauso wie mit der Liga und so weiter und so fort klingt halt alles immer komplett halbgar und so, als wenn Leute da dran sitzen, die davon absolut keine Ahnung haben. Und das ist eben genau das. So, und jetzt sind wir am Ende. Es gibt jetzt noch eine Battle Royale. Wer jetzt mitmachen will, der schreibt es noch einmal in den Chat, bitte.
Yes, falls noch jemand da ist.
Es sind noch 15 Zuschauer da. Also, großes Dankeschön hierfür. Thorsten gibt sich auch die Ehre.
Hallo, Thorsten. Ja, Thorsten schreibt sie auch gerade. Ja, das Videogame wurde auch richtig fallen gelassen. Das ist absolut hundertprozentig korrekt.
Vor allem das Schlimme ist, es ist halt die Firma, die vorher die alten WWE-Games gemacht hat, bevor sie sich mit denen in die Haare gekriegt haben.
Ja.
Da haben sie einen riesen Fass aufgemacht, von wegen, Alter, wir haben das Ding, das damals die richtig guten Spiele von WWE gemacht haben, bevor wir es monatlich oder jährlich rausbringen mussten. Und dann kam da trotzdem so eine halbgare Scheiße bei raus.
Ja. Na, jetzt geht's hier ab. Battle Royale.
Jetzt geht's aufs Maul.
Doink und Bam Bam und Bam Bam und Taker und Luger und Luger.
Rex Luger. Luffau.
Das ist doch wieder. Ken ist doch hier wieder Doink. Und
ja, Ken ist OP Doink.
Ich bin immer Doink.
Ja.
Ich glaube, das ändert sich auch nicht.
Nee. Eieiei, das sieht nicht gut aus für mich. Oh, da ist der Doinks da draußen aus dem Rumble.
Ja, aber und der Doinkster ist ja eh der Champion der Herzen.
Oh, aber das sieht hier diesmal gut für Gordon
Taker
aus.
Warum haust du nicht zu, Taker, Mann? Jetzt haut zu!
Und
nein! So ein Idiot! Dann bleibt er da stehen und post! Das
gibt es nicht. Ja.
Der ist dafür bekannt nun mal.
Jill Valentine XO.
Ja. Gut, also natürlich, Jill Valentine XO ist aber einer unserer Patrons und für den lege ich mich natürlich gerne hin. Damit, da mache ich den J-O-B. So, also, das war's für dieses Jahr mit AEW.
Mit AEW.
Oh, ja, ist das schön.
Es kommt noch eine News am Wochenende vom Jensinger und dann gibt's eine Live-Ausgabe mit uns hier nochmal am nächsten Dienstag über WWE. Damit beschließen wir das Jahr, aber es gibt natürlich ein kleines Weihnachtsgeschenkchen für euch. Die Patrons haben es schon bekommen, aber ihr kriegt das natürlich auch. Und immer mal wieder auf den Kanal gucken, vielleicht kommt ja doch noch ein Goodie. Man weiß ja. So. Wir wünschen euch natürlich alle eine wunderbare Weihnachtszeit schon mal. Ja, für die Leute, die jetzt nur hierher kommen, um AEW zu gucken. Ach Quatsch, das gibt's nicht. Aber trotz alledem.
Gehen wir einfach mal davon aus.
Genau, ne? Den wünschen wir natürlich. Heatim ist auch hier. Hello, Heatim. So, also auf jeden Fall wünschen wir euch natürlich schöne Feiertage für vielleicht auch die Leute, die nächste Woche dann nicht mehr zugucken können oder so, weil sie schon bei der Family sind oder so. Da müsst ihr das natürlich nachholen. Und ja, wir gucken jetzt, dass wir den ganzen Kram nochmal online bringen. Für die Leute, die uns nur zuhören, uns gibt es natürlich auch auf championtalk.tv alle Sachen als MP3 und wir gucken natürlich auch, dass wir Sachen noch weiterhin eingebunden bekommen. In diesem Sinne, tschüss, bis dann.